Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Fest und flauschig, geh gleich wieder los.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Die Bluetooth-Box.
Fest und flauschig, geht gleich wieder los.
Na, geht's wieder los.
Ja. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Ja,
die
Bluetooth-Box. Ja, ja,
ja. Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Die Strophe.
Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für ein Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren.
Oh. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Die Bluetooth-Box, ja.
Fest und flauschig, geht jetzt wieder los.
Los, los, los.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Bluetooth-Box.
Jan und Olli sitzen vor dem Mikro.
Ganz laut.
Alright.
Fest und flauschig.
Zweite Strophe.
Zu Hause.
Nee, zweite Strophe machen wir jetzt nicht, ne?
Nee, die machen wir nicht, weil die Leute sind heiß drauf, dass wir wieder talken. Ja. Jan, wir sind zurück. Es ist fest und flauschig. Und ich glaube, wir sind dem Alter, dass wir gar nicht vorgaukeln müssen, dass wir komplett gut erholt aus dem Urlaub zurückgekommen sind.
Wieso? Ich bin super erholt. Bei mir klappt die Technik hervorragend. Ich habe ein neues Mischpult mir geholt und das habe ich angeschaltet und es funktionierte sofort. So beginnt der Start in eine neue Staffel fest und flauschig nach dem Sommer doch immer gut.
Was wenn hier die schon los war, Leute. Was hier heute Morgen schon wieder, was hier für Energien freigesetzt worden sind von meinem Kollegen Jan Böhmermann.
Ich weiß gar nicht, wo ich die hätte freisetzen können, weil es ist absolut keine Energie vorhanden. Aber mehr dazu gleich. Herzlich willkommen zurück. Heute ist der 27. August. Und wie seit fast zwei Monaten versprechen wir es jede Woche und heute ist es nun wirklich soweit. Wir sind wieder da und ich habe bei Instagram, weil ich gedacht habe, das kommt da gut an, direkt so einen Spruch gepostet. Ne?
Was
sei denn? Sei nicht der Fluss, sondern sei der Fels, der in ihm steht. Und ich habe einfach das Gefühl, das ist so genau unsere Rolle im Mediengeschäft. Alles zieht an uns vorbei. Wir haben eine Zeit lang versucht, sind wir Treibholz, sind wir Floß, sind wir Äste? Nein. Wir sind einfach zwei Felsen und jetzt stehen wir wieder hier.
Wir sind gut gebaute Oldtimer, die sich einfach auch nicht mehr am Zahn der Zeit abarbeiten wollen oder da hinterher rennen.
Guck mal hier. Ja. Hier, guck mal. Ich hatte auch direkt private Informationen. Ich hatte gestern Abend lange Arbeit bis halb zwei nachts und der Tag heute, nachdem ich super erschöpft erst um 3 Uhr eingeschlafen bin, weil ich auch wieder richtig dumme Idee, noch schön, ich trinke so eine Cola. Und dann war ich wach bis 3 und dann habe ich heute Morgen meinen Tag begonnen mit einem schönen Termin beim Zahnarzt. Und da bin ich direkt
Ich habe doch erzählt, ein Implantat bekommen. Das Gewinde wurde mir hier reingemacht und der Zahn. Und jetzt wackelt er. Und der Zahnarzt hat gesagt, nach 2 Wochen oder 2 Monaten wiederkommen, Gewinde nochmal festziehen. Der muss nochmal festgezogen werden. Wir sind inzwischen 8 Monate oder so.
Mit so einer Ratsche.
Der Zahn wackelt. Und ja, mit so einer Ratsche. Tatsächlich, wenn du mit der Ratsche nochmal festgemacht. Alles so eine kleine Miniaturwerkzeuge. Und das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Der Zahn wackelt. Ansonsten sind wir stabil. Jan, wie war denn dein Urlaub? Erzähl doch mal, du bist doch jemand, der gerne mal persönliche Informationen preisgibt.
Ja, warst
du denn?
Ich muss sagen, ich habe natürlich wie immer Sand in die Ohren und Augen unserer Zuhörerschaft gestreut und habe natürlich ein Fake-Urlaubsziel angegeben. Ich habe gesagt öffentlich, dass ich nach Kanada fahre, schön mit dem Camper. Das stimmt natürlich nicht. Mein Camper ist nicht rechtzeitig fertig geworden. Ich bastel da schon seit 10 Jahren dran an so einem schönen T3, so ein ganz origineller. Der ist mir leider geklaut worden von einer Bande.
Jetzt sag das Richtige, welche Bande, Jan? Was war das für eine Bande?
Man ist ja heutzutage schnell rassistisch, nur weil man sagt, von einer Bande Westdeutscher. Oder von einer Westdeutscher. Von einer holländischen Autoklaubande.
So. Oh, ja, Holland geht gerade noch, ne? Holland darf man noch machen. Über Holland darf man gerade noch.
Ja, aber wieso ist das?
Machen,
ne? Das ist dann nach oben treten oder auf gleich, vermeintlich gleiche Augenhöhe treten? Ist es nicht
nach
auch
Holland treten ist nach unten.
Wirklich?
Weil der Wert einer Nation wird über die Weltmeisterschaftstitel gemessen und ich glaube, wir haben mehr als Holland, deswegen sind wir wertvoller. Das ist noch eine alte Zeitrechnung. Lass uns nicht gleich mit solchen Sachen anfangen, sondern mit gleich einer witzigen
Story. Also Urlaub, ganz kurz, wirklich jetzt im Ernst Urlaub, ich habe gesagt, ich fahre nach Kanada, aber es war tatsächlich wie immer, ich habe mir wieder ein anderes Elektroauto gemietet, bin wieder mal durch Europa gefahren, schön alleine mit dem Elektroauto und habe wieder eine Menge erlebt. Also ich werde jetzt in den nächsten Wochen immer wieder so kleine Informationen zum Stand der Ladeinfrastruktur in Europa hier einfließen lassen. Und du lachst. Aber ich sag dir eins, das ist irgendwann was uns alle betreffen wird. Weil ich habe das Gefühl, jetzt Raststättenaktien kaufen. Nicht in Deutschland, weil da gibt es einen Monopolisten, da kann man keine Aktien von kaufen. Da gibt es nur eine Firma eigentlich, Tank und Rast. Auch wenn da verschiedene Label dran stehen, aber es ist nur eine Firma immer. Aber im Ausland, ich habe sogar, als ich von Süd nach Norddeutschland gefahren bin, gedacht, ach komm, ich habe keinen Bock auf deutsche Raststätten und auf deutsche Ladeinfrastruktur. Mhm. Ich fahre jetzt durch Belgien und Holland. Also westlich weiter nach oben. Bin dann ein bisschen einen Umweg in Kauf genommen, bin durchs wunderschöne Ostfriesland gefahren. gefahren, weil ich die Raststätten im Ausland besser finde als bei uns in Deutschland.
Und dann warst du tatsächlich in einem von uns, glaube ich, wo der Fokus liegt gerade auf einer gewissen Stadt in Ostfriesland, die sich ganz, wollen wir gleich damit anfangen, die sich große Mühe gemacht haben, nachdem ich diesen Aufruf gestartet hatte. Du erinnerst dich dran, dieses braune Schild, das wäre nochmal ein Live-Goal für uns beide. Home of Fest und Flauschig, irgendwo an der Autobahn fährt man und dann ist unser Konterfei auf diesen braunen Schildern, wo sonst normalerweise immer Burgen und so präsentiert werden, allerdings Geld kosten, die von der Stadt bezahlt werden müssen. Man kann sich nicht einfach so ein braunes Schild dahin machen. Und jetzt haben Leute im Pewsum tatsächlich sich die Mühe gemacht und haben so ein Schild gebastelt. Es steht allerdings nicht an der Autobahnraststätte, sondern glaube ich an engem Gebäude, an irgendeinem Haus. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Es gilt natürlich auch, dieses Schild auf die Autobahn zu bringen. Und liebe Freundin aus Friesland, wenn ihr das geschafft habt, dann könnt ihr euch gerne wieder melden bei uns und dann kommen wir vielleicht mal vorbei. Nein, Quatsch. Ich habe da ganz viel zugetragen bekommen. Die haben Lieder gesungen. Es wurde, glaube ich, der Bürgermeister vom Pewsum schon interviewt. Das eigene ortsansässige Fernsehen hat schon berichtet, darüber gemacht. Es wird auch schon gemunkelt, sind Jan und Olli vielleicht sogar schon im Pewsum und haben sich schon eine kleine Wohnung da geholt?
Ja, so weit ist noch nicht, aber ich bin tatsächlich...
Aber du warst da.
Ich bin im Urlaub tatsächlich durch Pewsum gefahren mit dem Elektroauto, hab auch geladen. Ich war wo war das? In der Nähe von Emden, im Emsland, in so einer, oder in Ostfriesland, an so einem Karree habe ich Mittag gegessen und bin da schon mal durchgefahren und auch durch Pewsum gefahren und ich muss sagen, es ist eine wunderschöne Gegend. Ich war undercover da und vielen Dank, wir haben das wahrgenommen, dass Pewsum da sich irgendwie PR-mäßig bemüht.
Aber hallo.
Uns da einzuladen. Wir müssen jetzt mal in Kontakt treten. Ihr habt leider, also habt euch bemüht, euch an uns
ranzuschmeißen. In der Sommerpause.
Aber nicht gemerkt, dass wir gar nicht da sind zurzeit. Also so richtig, naja. Drück mal
also
Auge
ob die
zu.
Jetzt so richtig Fans sind, weiß ich auch noch nicht, weil ich glaube, da war die Euphorie so groß, dass da vielleicht irgendwas mit uns passiert, worauf ich auch echt Interesse hätte. Aber ich glaube, die haben echt nicht gewusst, dass wir Sommerpause haben, weil haben nämlich ordentlich Werbung dafür in dieser Zeit gemacht, wo wir gar nicht darauf reagieren konnten. Vielleicht sind es auch gar keine Fans. Vielleicht haben sie uns verwechselt mit einem anderen witzigen Podcast momentan.
Ja, es gibt ja dann doch einige witzige Podcasts. Aber um das Thema, es heißt übrigens richtig Unterrichtungstafel. So nennen sich diese braunen Schilder an der Autobahn. Wir haben ja auch schon vor geraumer Zeit mal über die A4 gesprochen von Köln Richtung Westen nach Aachen. Da gibt's nämlich die Allee der Bäume des Jahres. Das sind keine braunen Tafeln, aber man fährt dann da lang und hat links und rechts so im Abstand von 500 Metern immer oder von 250 Metern jeweils den Baum des Jahres nach Jahreszahlen geordnet eingepflanzt, weil drumherum um die A4 Richtung Aachen sind so riesige Löcher, wo der Braunkohletagebau alles wegbaggert und deswegen haben sie an der Autobahn so ein paar Alibi-Bäume hingemacht, wo die Hälfte auch schon verwelkt ist.
Aber soll man dann etwa abbremsen und sich die in Ruhe angucken?
Nee, man soll da vorbeifahren und denken, wie schön die Natur mal gewesen ist, bevor da die großen RWE-Bagger gekommen sind. Aber ich bin jetzt in diesem Sommer tatsächlich die A4 mal in die andere Richtung gefahren, also in Richtung Osten. Ich bin richtig weit in den Osten gefahren und zwar fast an die tschechische Grenze und ich bin die A4 durchgefahren und ich dachte, ich habe schon alles von der A4 gesehen, aber dann ist mir aufgefallen, beim Übertritt von der Landesgrenze Hessen nach Thüringen, also die Älteren werden sich erinnern, in die alte DDR rein, als ich in den Osten reingefahren bin, ist mir aufgefallen, dass es da eine schlagartige Zunahme von Unterrichtungstafeln am Rand der A4 gibt. Also im Grunde genommen kommt da alle 250 Metern an der A4 Richtung Osten eine braune Tafel. Und ich, nachdem ich gedacht habe, okay, die Allee der Bäume des Jahres ist im Westen ein bisschen traurig, habe ich jetzt mal so als Arbeitstitel, das ist die Allee der Minderwertigkeitskomplexe oder der Selbstwertgefühl-Schwierigkeiten. Weil ich habe das Gefühl, an der A4 von Thüringen und Sachsen bis zur tschechischen Grenze, da sind so viele wunderschöne Orte, die so viel Kultur beigetragen haben, die so viele Sehenswürdigkeiten haben, aber es gibt zu wenig Autobahnausfahrten.
Ja, das kann möglich sein. Aber dafür ist die Autobahn relativ gut ausgebaut und selten befahren worden.
Ja,
also die ist noch nicht abgenutzt, weil da so wenig los ist.
Ich bin dann da so lang gefahren und dachte irgendwann, jetzt fangen sie an, so comedy-mäßig. Es geht los in Thüringen mit Weltkulturerbe Wartburg. Okay, ey, ganz ehrlich, das ist easy. Das ist ganz einfach. Das ist absolut, kennt jeder. Und dann geht's noch weiter mit japanischer Garten Bad Langensalza. Ich fahre da vorbei, denk so, okay, weird. Dann UNESCO-Weltkulturerbe Buchenwälder Nationalpark Hainich. Dann geht's weiter mit dem Bachhaus Eisenach. Bad Liebenstein Schloss und Park Altenstein. Und jetzt wird's richtig strange.
Und dann kommt Inges kleine Melkstation. Das war für einsame LKW-Fahrer. Ja,
Sohle Weltbad Salzungen. Freizeitpark Miniatur Rula. Inselsberg Funpark, Naturpark Thüringerwald, Wiebern-Nougat-Welt-Schmalkalden hat ein eigenes braunes Schild. Die Wiebern-Nougat-Welt-Schmalkalden.
Die Nougat-Welt?
Ja. Und da habe ich erst gedacht, weil ich habe so ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, dass Pesum da versucht, zum Blechschild in Erstfriesland an die Landstraße zu stellen, ob es nicht ein bisschen größenwahnsinnig ist. Aber als ich gesehen habe, was für absolute
Unbedeutung. Ich finde, wir passen in die, zwischen Nougat-Welt und Funhaus ist auch noch ein Platz für uns frei.
Inselsberg Funpark. Und dann Tobias Hammer Ordruf. Oder Bach, Stammort Wechmar. Es gibt
kann man das irgendwo gucken, die ganzen Liste mit den braunen
Schildern? Ich hab's mir aufgeschrieben in Notizen-App. Es gibt nämlich Eisenach, hat das Bachhaus. Und dann sind die da aus, aber dann sind die da hier aus Wechmar. Nee, pass mal auf Bach. Bachhaus. Nee, pass mal auf Eisenach. Wir sind der Bach-Stammort. Und dann haben die ein paar Kilometer weiter ein braunes Schild an die Autobahn genagelt. Bach-Stammort. Und das Problem ist, es gibt viel zu wenig Ausfahrten für die ganzen Sehenswürdigkeiten da.
Ja, also, dann fährst du halt eine und dann musst du über die Landstraße zurückfahren, Jan. Das ist ja auch Sinn der Sache, dir ein bisschen nicht nur die Autobahn, sondern auch die Landstraßen anzugucken, dann dauert das nochmal eine Dreiviertelstunde über die Landstraße. Dafür hast du wahrscheinlich ein sehr schönes Panorama.
Es klingt wie ein Witz, aber es geht weiter mit Erfurter Dom, okay, aber dann Krämerbrücke Erfurt, ey, Erfurt, fahr mal runter. Oder Goethehaus Weimar, okay, auch geschenkt. Dann aber jetzt ein braunes Schild, Autobahnkirche Gelmerode und Thüringer Kloßwelt Heichelheim. Sowie die Glockenstadt Apolda ist auch ausgeschildert. Das Zeiss Planetar, Porzellanwelten Leuchtenburg. War da ein Polterabend oder was ist da passiert? Vogtland in Thüringen.
Residenzstadt. Vielleicht kriegen die Schilder umsonst. Vielleicht müssen die nichts zahlen dafür.
Vielleicht werden weil die braunen so Schilder dahergestellt. Die sind an der Quelle. Outlet. Und auch
die braunen Schilder.
Robert-Schumann-Stadt Zwickau.
Was ist ja, das ist auf alle Fälle, das ist auf alle Fälle eine Strecke, wo man einiges, das ist eine Erlebnisstrecke, kann man sagen.
Skatstadt so, Altenburg. Schlösser-Glaucher. Karl-May-Geburtsstadt Hohenstein-Ernsttal. Du fährst da lang.
Guter Player gewesen, Karl-May. Ja, der Typ hat eine Fantasie gehabt, der hat auch im Knast geschrieben.
Mein Liebling ist Blockhausen, Kettensägenkunst. Braunes Schild an der A4, rechtes, also Richtung Osten, Blockhausen, Kettensägenkunst.
Oder ja, da ist dann so ein Typ, der erstmal jongliert mit Kettensägen und dann macht er dir da irgendwie einen Konterfei aus seinem Baum.
Motorrad
und deinem Gesicht.
Also ey Leute, in Hessen, beziehungsweise Thüringen und Sachsen, wenn ihr wisst, wie man günstig an die Schilder rankommt, wir würden euch gern verdrahten mit Pevsum, weil wir haben da ein Projekt aus Friesland am Laufen. Ich hoffe, dass wir es hinbekommen bis Ende des Jahres, wirklich an jeder Autobahn. Ja, wirklich, oder?
Nee, ich hätte auch Bock, da die Weihnachtsfeier vielleicht zu machen. Da müssen wir uns nicht wenden. Wollen wir nicht jetzt schon klar machen, dass wir in Pevsum die Weihnachtsfeier machen?
Ja, lass uns erstmal Zuführung aufnehmen. Naja, riechen die komisch oder sowas, dann wollen wir da gar nicht sein.
Oder ja, und auf einmal, dann sagen die, wir begrüßen jetzt endlich hier, dann sind die so schlecht vorbereitet, dann sagt nämlich der Bürgermeister, und hier kommen die Tommy Schmidt und Felix Lobrecht von Fest und Flauschig. Mhm. Und dann sind wir da und dann merken wir haben uns auf den falschen Partner eingelassen. Mhm. Dann merken wir, dass die gar nicht so eine Ahnung vielleicht haben.
Ja, Cross-Promo.
Ich war gar nicht im Urlaub, Jan. Mein Urlaub war wirklich Hamburg, Hausboot und ein paar Tage St. Peter-Ording an der Nordsee. Ich habe es nicht rausgeschafft aus Deutschland dieses
Wieso?
Jahr.
Wieso? Zu bescheiden?
Zu bescheiden, aber auch endlich mal die Möglichkeit gab, für mich auf dem Hausboot da zu residieren, mit allen Freunden und Familie. Dann waren viele Konzerte, ich war auf vielen Konzerten. Ich glaube, das war der letzte Sommer, bevor ich 50 wäre, wo ich nochmal richtig den jungen Olli Schulz habe feiern lassen. Mhm. Hab viel gefeiert, viel getrunken, dann auch wieder solide Tage gehabt. War bei Peter Fox vorgestern, war wahrscheinlich der Abschluss eines krönenden Sommers für mich.
Hat er Haus am See gespielt? Das ist immer die große Frage.
Ja, in der Latino. Er spielt es, und zwar in einer, ich sag mal, Latino-Version, die ein guter Kompromiss ist. Ich hätte das Original, finde ich, immer noch besser, will er nicht mehr spielen, muss man den Künstler aber auch akzeptieren. Er spielt eine Version, die okay ist, aber die Show an sich war so perfekt, die Stimmung war so gut bei Peter Fox. Ich stand da und wollte mich mit jemandem treffen und ich bin zu spät gekommen und habe ihn nicht gefunden und dann stand ich da alleine, das ganze Konzert.
Ja, und es ist schrecklich, wenn man alleine bei einem Konzert steht, weil jemand, mit dem man sich treffen will, nicht gekommen ist.
Ich mache das immer, ja. Ich gehe auch oft so alleine und dann hatte ich auch keine Lust, die Personen zu suchen, habe auch wirklich niemanden getroffen, bin da hingegangen und man kann über dieses Konzert nichts Schlechtes sagen. Der holt dann Leute aus dem Publikum auf die Bühne, der hat Tänzer dabei, der spielt alle Hits und die neue Platte schließt sich wirklich gut in das große Werk von Stadtaffe rein. Ganz kurz, ich wollte mir eigentlich einen fiesen Moment, wo ich so dachte, ja, das ist mir alles, läuft mir alles zu gut für Peter Fox gerade. Und da habe ich gedacht, man kann so denken, wenn er dann irgendwann das Publikum auffordert, auch auf die Bühne zum Tanzen zu kommen. Ja, hier ist jetzt die Stage Academy Stuttgart, die haben wir noch eingeladen mit so einer Choreografie, die noch was macht, hier ist so wirklich urbaner urbane Weltfeelings und so. Aber ich kann es gar nicht sagen, weil ich hatte einfach durchgehend gute Laune bei dem Konzert. Und ich habe überlegt, kann man da irgendwas finden dran? Nee, außer dass er Probleme hatte mit der Technik. Die haben nämlich so ein ganz feines Digitalpult. Und da hatten die wohl irgendwie ein Delay von einer Sekunde auf den In-Ears. Und du hast ja auch mit In-Ears gespielt. Du weißt, wie ein Albtraum muss das sein, wenn du auf der Bühne stehst und du hast immer eine Sekunde Latenz dazwischen und musst da irgendwie versuchen, irgendwie immer on point zu sagen und mit den Ansagen, mit dem Publikum. Ich glaube, er hat ein bisschen, ich war am ersten Abend da ein bisschen fighten müssen, aber es war ein grandioser Abend und ich habe nur in lachende Gesichter und lächelnde, der kriegt's echt hin, dass da irgendwie 18.000 Leute sind und gute Laune haben. Selbst ich hatte gute Laune. Das war das Ende meines Konzertsommers. Hier, und der Anfang war Bruce Springsteen.
Echt?
Ja, ich war bei Bruce Springsteen.
Wo denn?
In Hamburg.
In Hamburg.
Ja. Ich war in Hamburg da. Und das hat mich wirklich so umgehauen. Und ich weiß vielleicht für Leute, die jetzt denken, oh, das ist doch so alter Schweinerock, ist es halt eben nicht. Der Typ hat so viel invented, Alter. Und es war ein ganz großartiges Konzert, was ich gesehen habe. Ich habe sowieso ein paar gute Konzerte gesehen. Dann war ich noch, um mal kurz
Wacken?
Das
abzuschließen. Warst du in Wacken?
Nein, Wacken war ich nicht, aber ich mag die Wacken-Serie sehr gerne. Die habe ich mir angeguckt mit Charlie Hübner und allem drum und dran. Gibt es eigentlich momentan irgendeinen Film oder eine Serie, wo Charlie Hübner nicht mitspielt? Wollte ich mal ganz kurz in den Raum. Charlie Hübner hat das Jürgen-Vogel-Syndrom der 90er Jahre übernommen. Kein Film ohne Jürgen Vogel, keine witzige Komödie, keine schwierige Sache oder auch mal eine Doku oder wo er auch mal mit Straßenkindern zusammen irgendwo fightet oder mit denen redet. Ich finde, Charlie Hübner ist der neue...
Gibt's Charlie Hübner fightet mit Straßenkindern irgendwo? Ist das,
nee,
ist
aber
das
ein kommt Format? Jetzt bald. Aber Charlie Hübner macht so viel und Charlie Hübner ist auch jemand, auf den sich alle einigen können, aber Charlie Hübner muss auch mal eine Pause machen, einfach weil Charlie Hübner in jedem Film, in jeder geilen Sache dabei ist. Und das ist das Kevin-Costner-Syndrom. Weißt du noch, als Kevin Costner gemacht hat, der mit dem Wolf tanzt, dann Robin Hood, dann noch JFK und dann kam er mit Waterworld und haben alle gesagt, naja, Alter, jetzt haben wir keinen Bock mehr auf dich, du Schwanzgesicht, Alter. Jetzt ist Schluss mit Waterworld. Und irgendwann, da kannst du machen, was du willst. Man muss selber auch den Rücktritt aus der Öffentlichkeit, den Rückzug manchmal für sich antreten. Geil, dass ich jetzt hier versuche, Charlie Hübner Tipps zu geben für seinen Werdegang. Der macht natürlich alles
richtig. Schaut es euch an, wie Olli Schulz es gemacht hat, den Rückzug aus der Öffentlichkeit. Einfach in so einen kleinen Podcast reingerutscht und schwupps ist er verschwunden.
Ja, und ich werde ich will jetzt ein Jahr lang meinen Bühnen also ankündigen, dass ich von der Bühne abtreten
und
werde.
Um dann mit großem Hallo wieder zurückzukommen, wie das Howard Carpendale seit 50 Jahren.
Aber ich lass mich kurz erklären, warum. Mhm. Es ist für mich in der Öffentlichkeit nicht mehr möglich, meinen Spirit, meinen Humor zu fahren, ohne diese Anfeindung zu kriegen. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich mache jetzt 30 Jahre Kabarett. Für mich ist es einfach Zeit, jetzt zu gehen, weil auch die Zeit sich geändert hat. Und ich stehe da jetzt schon so lange auf der Bühne. Und ich bin es einfach, ich kann es einfach nicht, Jan.
Stell mal vor, und dann machst du einen Rückzug, einfach weil du das Gefühl hast, Deutschland ist deiner nicht mehr würdig. Und dann bist du weg, genießt das ganze Geld, was du eingefahren hast. Und dann spürst du aber so ein Jucken in den Fingerspitzen, denkst du, ja, irgendwas fehlt doch. Ach so, ja, die Aufmerksamkeit, an deren Brust ich all die Jahre gehangen habe. Ich brauche dann doch das Publikum irgendwie. Ich verachte es und mich dafür, aber ich brauch's dann doch irgendwie. Und dann gehst du zu irgendeinem Neonazi-Fest und lässt dich fotografieren. Und das Einzige, was dir gelingt, ist damit auf Platz 10 in den Twitter-Trends zu hängen. Und so richtig interessieren tut's keiner mehr, weil du irgendwie schon vor Jahren die falsche Ausfahrt
genommen hast. Du spielst doch was an, was ich jetzt leider nicht mehr nachvollziehen kann. Weil mir wurde der Zugang zu deiner Lieblingsmedienplattform komplett geblockt von Elon Musk. Es gibt nichts, ich kann nicht mehr gucken, was auf Twitter in den... Ich kann gar nichts
mehr. Ist aber nicht so schlecht, ich auch nicht mehr. Ich bin auch raus
doch,
bei X.
Nee, du kommst, wenn du nicht Mitglied bist, und ich bin ja kein Mitglied, nicht mehr rein und kannst auch nicht mehr als Außenstehender irgendwas gucken. Ich bin seit 8 Wochen abgeschlossen. Also abgeschottet davon.
Wirklich? Aber ich schicke dir die wichtigsten Sachen immer zu, dann weißt du mal, was los ist auf dieser kultigen Plattform.
Mir hat nämlich jemand einen Twitter-Link geschickt, die Geschichte einer Hummel. Das wollte ich dir gleich mal schicken. Das ist was für Tiere, die es geschafft haben. Aber eine Sache muss ich dir kurz erzählen. Ja, vorgestern bin wiedergekommen und war auf dem Edeka-Parkplatz. Und hatte keinen für den Einkaufswagen, hatte keinen Euro. Ja. Und auf einmal, und ich stehe da und bin mega genervt schon wieder und weiß, du musst jetzt erst zur Kassiererin mit einem 10-Euro-Schein, die dann irgendwie dich extra warten lässt. Moment mal, sie kommen gleich dran, aber erstmal muss ich hier die 30 Meter Einkaufsstrecke von dem Typen abscannen. Und dann stehst du da und ich hatte schon keinen Bock. Aber auf einmal kommt ein Polizeiwagen und fährt direkt neben meinen Wagen und parkt rückwärts ein. Und es steigt ein Polizist aus mit dunkler Sonnenbrille und eine Polizistin mit geglätteten Haaren, Lipgloss, die sahen beide aus, als wenn sie gleich zur Engler Bums Party gehen. Muss ich jetzt mal sagen, ne? Und ich frage den Polizisten, Entschuldigung, sag mal, hat einer von euch hier einen Euro oder kann mir, oder, und der so, nee, warte mal, aber ich habe für dich so einen Einkaufscoupon. Pass auf, und dann drückt er mir dieses Ding in die Hand.
Was ist das?
Weißt du, was ist das?
Ernsthaft, die Republikaner? Das ist das Logo von den Republikanern.
Und dann gucke ich mir das Ding an und meint, oh geil, Republikaner, habe ich lange nicht mehr gesehen. Und dann lächelt er mich so an, ja, bin ich Fan von, und geht so weiter weg. Und er hält so dieses Ding und ich stehe so da und ich sehe aber, das ist das, ich glaube, ich weiß nicht.
Das ist das Logo der Republikaner, die Älteren werden sich erinnern, ja, das war bevor es die AfD gab. Und die DVU und Republikaner und NPD genau. War das.
Und dann drückt mir dieses Ding hier von den Republikanern. Und das ist doch noch das alte Zeichen. Ich habe gegoogelt, die Republikaner haben so ein bisschen versucht jetzt auf divers und haben, glaube ich, andere Phasen, Farben noch reingenommen. Aber das ist ein
Republikaner versuchen auf divers zu machen.
Ja, weil jetzt haben die drei Farben in diesen
Zacken. Schwarz-Rot-Gold wahrscheinlich. Schwarz-Weiß-Rot.
Ja, irgendeine Scheiße, keine Ahnung. Und dann läuft er so weg. Und ich dachte, das war nicht nur, dass er mir diesen Republikaner Einkaufschip gibt, dass seine Partnerin aussah, als wenn die gleich ins Insomnia gehen wollen. Ich weiß nicht, was mit der Berliner Polizei ist. Ich würde ihm jetzt gar nicht mal sagen, dass er Republikaner-Anhänger ist oder sonst was. Ja. Schon merkwürdig, von einem Polizisten das in die Hand gedrückt zu kriegen. Und die Frau hat da wirklich aus, als wenn die drei Stunden, ich weiß nicht, vielleicht hat Berliner Polizei auch komplett aufgegeben inzwischen. Aber das waren wirklich die, vielleicht waren die auch gar keine echten Polizisten, sondern waren vom Karneval oder so. Das war wirklich absurd.
Jedenfalls habe ich den jetzt hier auf meinem Stripper-Truppe, die du da auch um Hilfe gefragt hast. Echt,
auf alle Fälle haben die mich dann alleine gelassen mit diesem Republikaner-Einkaufscoupon. Und er nur, ja, unterstütze ich, ne?
So nach dem Motto, wie alle Berliner Polizisten, Ironie, ne?
Ironie.
Merkst du langsam, nach unserem ersten Adrenalinschub in den ersten 15 Minuten, kommen wir so langsam wieder auf Betriebstemperaturen. Ich fühle mich, wie auf dem Marktplatz in Blockhausen, der Stadt der Kettensägenkunst. Oder hier, wie wär's mit Terra Mineralia, Freiberg? Fahrt mal an der A4 lang. Alleine die A4 müsste eigentlich ab Thüringen ein eigenes braunes Schild bekommen. Schilder Autobahn A4.
Berühmt. Ja, hier führt die A4. Hier kann man von der A4 abfahren.
Jetzt kommt bis zur tschechischen Grenze, kommt die A4 und dann gibt's wirklich alle 250 Meter ein geiles neues Schild mit Sachen, die man vorher noch nie, also wirklich auch, muss man echt sagen, wie nennt man das, wenn man als Westdeutscher Ostdeutsche geringschätzt? Rassismus, oder? Gegen Ostdeutsche? Oder wie nennt man das nochmal?
Du bist Überheblichkeit. So. Stumpfe Überheblichkeit.
Ach so. Ja. Kenn ich gar nicht, den Begriff stumpfe Überheblichkeit. Nee, ne? Was ist das denn?
Wenn man sich besser fühlt als andere, wenn man sich besser fühlt. Ey, dann bin ich jetzt ja bei meinem Hausboot gewesen und da hinten ist ein Naturschutzgebiet und da stehen immer die ganzen Zollbeamten und lassen ihre Hunde auslaufen. Mhm. Und zwar die Zollhunde, die laufen dann da immer rum und die sind auch schon ein bisschen älter. Und jetzt, wo Marihuana freigelegt wird, ne, freigesetzt wird und freigelegt wird, Jan, wollte ich dich mal fragen, was wird eigentlich aus den ganzen alten Zoll- und Drogenhunden, wenn wir bald kein Marihuana, zum Beispiel, wenn Kevin hat wieder sein Hasch unterm Sofa verloren, ruf mal die ehemaligen Zollhunde an. Und dann kannst du dir so einen Hund bestellen, der, wenn du irgendwie viel Bobel zu Hause verloren hast in den Ritzen und so, der sucht dir das alles raus mit dem Typen, mit so einem Löffel. Hier, da haben wir noch ein bisschen Hasch gefunden. Da hast du da noch hier so eine kleine Knolle gehabt. Wir haben das, dir erstmal alles.
Das ist eine gute Marktlücke. Die Haschhunde von der Polizei werden arbeitslos, weil die Polizei sie nicht mehr braucht, weil es ja legal ist. Aber man kann sie als vergesslicher Kiffer, wenn man irgendwo sein Gras verlegt hat in der
Wohnung. Genau, dann kommt so ein Hund in die Bude. So, alle mal raus hier, der Hund sucht jetzt mal. Und dann gehst eine halbe Stunde raus und dann legt der Hund das noch fein säuberlich alles auf den Tisch.
Und rollt dir noch ein Blunt oder sowas.
Und rollt dir noch ein Blunt und legt noch ein paar Plättchen dazu und noch ein paar Aktivkohlefilter. Und dann hast du auf alle Fälle, aber ganz ehrlich, das wäre meiner Meinung nach die Zukunft für diese Hunde, weil das sind auch Hunde, die eine Aufgabe brauchen. Hunde brauchen eine Aufgabe.
Ja, Umschulung ist wichtig. Ich bin dann, frag mich mal, hast dich gar nicht gewundert, warum, ich bin wirklich auf der A4 gefahren. Ich
hab mir, du bist gefahren, weil du nach, aber warum, weil du nach Holland?
Nein, ich bin nach Westen Tschechien. Nach Osten gefahren. Ich wollte mir mal Sachsen angucken, mal wieder. Ich bin ja öfter mal da und dachte, jetzt im Sommer ist es eine schöne Gelegenheit. Das Wetter war ja eh scheiße. Also ich weiß nicht, wartest du, war viel Regen, ne?
Also es war auch viel Sonne. Es war so ein Mix aus beidem. Ich kann mich jetzt nicht beschweren. Jetzt gerade ist es mega warm hier. Ich habe das Fenster offen. Gegenüber von meiner Wohnung ist eine Baustelle. Es kann immer mal sein, dass hier Baustellenlärm ins Mikrofon dringt. Ich fand's ganz angenehm. Ich weiß aber, dass es der heißeste Sommer ist seit der Aufzeichnung, was, glaube ich, die Erdklimasituation, also die Situation angeht. Und auch im Atlantik, glaube ich, die höchste Temperatur gemessen wurde seit Beginn der Aufzeichnung. Ist immer ein bisschen absurd, wenn man hier sitzt und es regnet 3 Tage in Strömen oder in Hamburg, das dann irgendwie so, aber es ist nun mal, es gibt noch andere Teile außer Deutschland. Ne? Es soll ja noch andere Länder außer Deutschland
geben. Aber es ist wirklich wahnsinnig warm und schwül. Und selbst als es geregnet hat, hat man gemerkt, irgendwie ist es ist alles total crazy grün. In Berlin ist auch alles crazy grün. War auch kurz in Berlin. Es ist richtig grün, aber irgendwie hat man das Gefühl, es stimmt irgendwas nicht. Und vielleicht ist auch nur, dass die Medien da jetzt mehr drüber berichten, aber man kriegt halt mehr mit von so Waldbränden in Griechenland. Der krasseste Waldbrand ever, jemals seit Aufzeichnung. Ich glaube, der krasseste in der EU. So viel Wald hat noch nie
gebrannt. In Hawaii sind irgendwie 30 Menschen gestorben, auch bei einem Brand oder sowas ähnliches, habe ich gehört. Also es brennt.
Also es ist echt, echt crazy. Und ich habe mir gedacht, weil ich bin wirklich mit dem Elektroauto rumgefahren, habe irgendwie Deutschland erkundet und bin dann mal von Berlin runter und bin dann von West nach Ost und war wirklich in der sächsischen Schweiz und bin da durchgefahren. Ich habe
die mag ich gerne, sächsische
wirklich?
Schweiz. Wirklich schön.
Pass auf, wunderschön. Die Orte, in denen ich war. Ich war in Siebnitz, direkt an der tschechischen Grenze, deswegen sage ich auch Tschechien. Bin dann rausgefahren in Dresden, als dann die Schilder wurden dann irgendwann wieder langweilig. Und Dresden, da bin ich abgefahren, am Kreuz, und dann hat Dresden auch mehrere Schilder und so. Also das ist total crazy, wie viel braune Schilder es da gibt. Und war in Sebnitz, ich war in Bad Schandau und bin da rumgefahren. Und ich war noch nie da. Da war ich wirklich noch nie. Ich war in meinem ganzen Leben noch nicht in Tschechien, ist mir aufgefallen. Als ich in Sebnitz war, ich war bei Edeka und habe noch irgendwie Himbeeren gekauft. Liebe Grüße an den Edeka in Sebnitz. War ein super, super sortierter Edeka. Und bin da mit den Himbeeren rübergefahren in die Nachbarstadt, weil es ist ja, Sebnitz ist direkt an der Grenze, wenn man über dieses kleine Flüsschen fährt, ist man in Tschechien. Und ich war noch nie in meinem Leben in Tschechien. Hab gedacht, ach komm, ist ja die Gelegenheit. Fährst du mal rüber? Nee, warst du schon da? Wo?
Prag? Ja, natürlich war ich in Prag. Und ich muss es dir jetzt kurz zeigen, weil das gehört auch zu meinen Höhepunkten diesen Sommer. Mhm. Ich war mit diesen beiden Herrschaften da, die ich dir jetzt gerade per Foto geschickt habe, die ich nämlich diesen Sommer auch getroffen habe. Ich pflege nämlich tatsächlich mal wieder Kontakt zu meinen beiden Klassenlehrern. Ich habe dieses Foto geschickt, Herrn Garde und Herr Gerhard, wie er jetzt heißt, und Frau Senf, die habe ich getroffen nämlich diesen Sommer. Die waren auf meinem Hausboot jedenfalls, Herr Gerhard. Und dann hat er gesagt, Hannelore kommt übermorgen mich besuchen. Überrasch sie doch nochmal. Da bin ich nach Stelling gefahren, wo mein ehemaliger Klassenlehrer wohnt. Stand auf einmal im Garten. Das Hallo war groß. Ich habe mich tierisch gefreut. Ich habe nun mal eine sehr emotionale, sentimentale Verbindung zu den beiden. Und mit den beiden war ich in Tschechien. Und die haben das ist natürlich, heute wird es einen Riesenskandal geben, ein falsches Hotel ausgesucht, weil das Hotel, in dem wir waren, war auch einfach eine üble Absteige damals. Und dann kam noch Ilona aus meiner Klasse und hatte tatsächlich ein Kondom unter ihrem Bett gefunden, was da benutzt rumlag und ähnliches. Meine Klassenlehrer waren aber jetzt mit uns in Prag. Es war 1991. Und ich meine, was sollten die jetzt machen? Neues Hotel suchen für 25 Kinder. Also haben wir da eine Woche in Prag verbracht und haben da Urlaub gemacht. Beziehungsweise war eine wunderschöne Stadt. Und ich war danach auch nochmal wieder in Prag. Aber ich muss auch sagen, Prag ist der einzige Ort, den ich bis jetzt in Tschechien gesehen habe. Finde ich so wunderschön da. Und würde ich gerne mal wieder hin.
Ich war wirklich nur einmal kurz in diesem kleinen Örtchen auf der anderen Seite. Und das Skurrile in Sebnitz, das ist ja so ein Ort, der vor vielen Jahren mal in Schlagzeilen geraten ist. Und ohnehin die Gegend, ich sag mal so, versuche es neutral oder diplomatisch zu formulieren, hat es nicht leicht. Es ist super leer da. Ne? Ich kenne es so ein bisschen aus Fee gesagt, das ist auch leer oder leerer geworden, als die Werften zugegangen sind. Aber da ist wirklich echt nicht viel los. Die Sebnitz ist eine wunderschöne Stadt. Und Sebnitz berühmt für was? Weißt du es zufällig? Ich habe es
nämlich auch. Sebnitz, berühmt für
künstliche
Sepia-Zeichnung.
Nee, künstliche Blumen. Also so Kunstblumen wurden da hergestellt. Richtig, Kunst war auch in der DDR und auch vorher.
Das weiß ich nicht.
Kunstblumen, die Stadt der Kunstblumen auf jeden Fall, Sebnitz. Ist echt super schön, aber alle Geschäfte leer. Die einzige, die Apotheke am Ort, die war noch irgendwie einigermaßen geführt. Der Marktplatz, super schön renoviert und aber überall leere Schaufenster. Und in den Schaufenstern, das fand ich ganz tragisch, waren dann so Aufmunterungsbotschaften und so positive Sprüche drin. So, du siehst gut, dir geht's gut, du dir weiter so und so. Also keep on rocking. Das ist, war echt hart. Da stehst du auf diesem super leeren Marktplatz in dieser wunderschönen Stadt. Es ist nichts los und aus diesen leeren Schaufenstern gucken dich so komische Motivationssprüche an. Das war schon
echt auch teilweise, also wenn ich finde ich auch krass, dass da wunderschöne kleine Marktplätze und ähnliches sind. Es ist Samstag. Ich habe ja auch mal erzählt, dass ich oft mit dem Auto einfach tief in den Osten nach Eisenhüttenstadt, aber auch noch viel weiter oder irgendwo hingefahren bin. Und auf einmal stehst du irgendwann am Marktplatz. Es ist Samstag und es sollte eigentlich voll sein, aber es ist keiner da. Mhm. Und die Bäckerei, und denkst, die Bäckerei hat doch zu, oder? Nee, die hat auf. Da sitzt dann jemand wirklich drin und wartet darauf, dass jemand kommt. Es ist ein bedrückender Zustand, der da teilweise herrscht, ne? Wenn man da so durchfährt. Deswegen fahre ich da jetzt auch nicht mehr durch.
Nee, aber was willst du machen? Ich denke, also immer wenn ich im Fehlgesagt bin, laufe ich durch und denke so, oh krass, ja, hier war früher mal irgendwie ein Geschäft. Und dann gibt's jetzt immer nur so Hörgeräte, Orthopädieläden für die ganzen alten Leute, die nicht aus dem Stadtteil rauskommen. Und halt dann Spielhallen und wenig gute Gastronomie, wenig so Geschäfte, wo man denkt, okay, da gibt sich einer wirklich Mühe, oder Leute, die gerne und freiwillig in Fehlgesagt sein möchten. Aber was total krass ist, durch so, weißt du, die Alten ziehen weg und es kommen quasi neue, dahin ist es wirklich eine ganz andere, neue Restaurantkultur, die man sich erst noch erschließen muss. Also es gibt zum Beispiel in Bremen-Nord einen super Syrer, da war ich jetzt, als ich in Fehlgesagt war, und war zum ersten Mal im Leben in einem syrischen Restaurant, weil meine Familie, oh, hier, guck mal hier, der Syrer, das ist unser Top-Restaurant, war ich da, es war wirklich, also absolut hervorragend. Und wenn man sich mal überlegt, vor 30 Jahren, wenn meine Eltern gesagt hätten, wir fahren zum Syrer, also what? Da bist du halt dann zum Jugoslawen gefahren. Und so, es gibt halt jetzt einfach neue...
Zu Ivan sind wir gefahren, zum Jugo, zu Ivan. In der Lenz-Siedlung. Ja. Da waren wir dann bei Ivan. Das war für uns dann wirklich wahnsinnig exotisch. Ja, leider ist es so. Jan, was wollte ich dir noch erzählen? Genau, auch ein bisschen sind viele Leute gestorben diesen Sommer. Wir müssen ein bisschen Rückblick halten. Das ist die erste Sendung, wir gerade bei Leere sind.
Wir reden jetzt über unser Alter, über traurige Sachen in Ostern.
Aber es gehört dazu, wir sind der Blues-Podcast geworden.
Okay, wir machen Ablage. Wer ist denn gestorben alles?
Willst du noch nicht Ablage machen?
Weißt du, wer für mich gestorben ist?
Ja.
Möchte ich nicht drüber reden, da gibt es wieder Schlagzeilen beim Tag 24. Ich habe Leute, die sind für mich gestorben. Die leben noch, aber die sind für mich gestorben.
Für dich gestorben. Es ist zum Beispiel gestorben Jane Birkin. Oh. Weißt du bestimmt, ne?
Ja, die Erfinderin der Birkenstocks.
Birkenstockschuhe. Genau. Nee, die ist gestorben tatsächlich, die Birkenback, einer der teuersten Statussymbole, die man sich als Frau, aber auch als Mann zulegen kann, kostet, ich glaube, musst du 5 bis 8 Jahre warten, bis du die Tasche bekommst, und die kostet dann 34.000 Euro. Und nach einer Woche ist der Henkel kaputt. Naja, die ist gestorben. Dann ist gestorben Francesco Ibanez. Weißt du, wer das ist?
Der Erfinder der Ibanez-Gitarre.
Nee, der ist der Erfinder von Clever und Smart gewesen, die ich als Kind nun mal wahnsinnig gerne gelesen habe. Ich habe auch ganz oft früher am Anfang immer gesagt, wenn es mal eine Realverfilmung geben sollte, dann wärst du der perfekte Fred Clever. Weil ich finde, du hast Ähnlichkeit mit diesem Verwandlungskünstlertypen, der da immer mit diesem schwarzen Anzug, ein bisschen auch mit der Brille hast du ja gar nicht, aber mit der Nase und so, habe ich gedacht.
Was soll das heißen mit der Nase? Was meinst du mit der Nase?
Du hast einen großen, manchmal weiß ich bei nicht, ob du jetzt gerade eine Plastiknase hast, ob sie echte ist. Also weißt du, was ich meine?
Ich habe eine große Nase, aber es ist...
Ja, ich habe auch eine große Nase.
Nein, du hast so eine große Nase wie ich, hast du aber nicht.
Na, es ist ja kein Nasenshaming jetzt, was ich mache.
Ja, aber es ist schon so ein Ton gesagt, dass ich mir schon mal drüber nachdenke, ob ich jetzt was machen lasse.
Nee, würde ich nicht machen an der Stelle. Ich warte mal, die anderen Toten habe ich alle gar nicht aufgeschrieben. Ich dachte, die fallen mir hier ein. Jürgen Kluckert ist gestorben, die Stimme von Benjamin Blümchen. Ja. Nach Edgar Ott, die zweite Stimme, die jetzt gestorben ist, der das meiner Meinung nach hervorragend gemacht hat. Und er war der Sprecher von Gabriel Burns, einer Horrorserie, die einfach so mittendrin aufgehört hat, weil der Typ, glaube ich, psychische Probleme hat, der die geschrieben hat. Aber auf alle Fälle, keine Ahnung, ist jetzt ein Gerücht, auf alle Fälle, nein, ist noch nicht mal ein Gerücht, stimmt nicht. Aber ich bin einfach sauer, dass das damals aufgehört hat. Und deswegen muss ich da immer so abwertend drüber reden. Aber schade, er ist gestorben mit 79 Jahren. Mega Stimme gewesen, ein toller Typ gewesen. Naja, und die restlichen werde ich im Laufe der nächsten Sendung hier immer aufzählen.
Ja gut, dass wir das alles nicht vergessen. Ja, das muss ja einer nacharbeiten. Oh,
Sixto Rodriguez ist gestorben. Searching for Sugarman. Das hat mich auch traurig gemacht. Andererseits war der sehr alt. Die Dokumentation, die ich immer noch geschickt kriege, weil Leute denken, ich hätte sie als Musikfan noch nie gesehen.
Searching for Sugarman. Kennst du eigentlich Wojtek den Bären? Der wäre doch mal was für Tiere, die es geschafft haben.
Ja, genau.
Der wäre was für Tiere. Inzwischen gibt's schon Podcasts, die sich komplett auf Wojtek den Bären ausruhen und das zum Fundament nehmen, weil sie es irgendwann vor 7 Jahren mal bei uns gehört haben. Leute, ganz ehrlich, schon lange im Geschäft. Wir haben es alles schon mal gesehen. Was ich diesen Sommer gelernt habe, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn man als Mann keinen Bock auf Haushalt und Care-Arbeit hat, muss man sich die Fingernägel lackieren. Das hat Lars Eidinger erfunden. Und da ist man eigentlich fein raus aus dem Schneider und niemand kann einem einen Vorwurf machen.
Frauen machen doch auch mit Fingernägeln den Haushalt.
Bei Frauen zählt das nicht, aber wenn Männer sich die Fingernägel lackieren, dann sind die im Grunde genommen eigentlich so, dann stuft sich der Mann so zurück, ist dann auf Augenhöhe mit der Frau, dass die dann ruhig die ganze anstrengende Arbeit weitermachen kann.
Wo hast du denn die Information her?
Das habe ich in Berlin. Gucken sich Männer Sachen bei Lars Eidinger ab. Keine Ahnung, in der Fußgängerzone in den Eimer scheißen oder sowas. Das ist jetzt auch ein Zeichen, um als Mann Ne? Der Frau oder sich vor Frau einfach, wenn die Frau einen Geschirrspüler ausräumt, liebe Männer, mal ein kleiner Tipp von Lars Eidinger, einfach mal die Fingernägel lackieren, auf die Knie gehen, während eure Freundin die Geschirrspülmaschine ausräumt. Das ist Berlin, so funktioniert's nämlich. Das habe ich
gelernt. Ich habe auch noch, wo du gerade darüber redest, in Eimer scheißen. Weißt du eigentlich, da sind wir bei meinem Thema. Danke für die Überleitung. Der Kuss des Poseidon, weißt du, was dieser Ausdruck bedeutet eigentlich?
Ich möchte gar nicht drüber reden.
Erste Sendung, wir müssen uns einmal wieder warm spielen. Ja. Ich finde es völlig okay, wenn ich in der ersten Sendung dieses erzähle. Der Kuss des Poseidon ist, wenn du eine Wurst abgedrückt
hast. Hallo.
Hey, hör doch mal
liebe
zu.
Kinder,
das ist ganz
jetzt mal nicht Onkel Olli,
wenn du kotierst. Ich
habe einen Durst getrunken.
Ja, bitte. Nein, habe ich überhaupt nicht. Pass auf, du kotierst. Mhm. Eine dicke Wurst. Und dann, jetzt musst du da, der Schließmuskel ist, jetzt hör doch mal kurz zu, jetzt nicht immer, Jan, mitgehangen, mitgefangen, Alter. Du hast gewollt, vor 11 Jahren hast du gesagt, ich will unbedingt mit Olli Schulz eine Sendung machen. Jetzt distanzier dich nicht von mir. Komm, jetzt hör auf mit dieser Distanz, lass mich das erzählen. Okay. Der Schließmuskel ist noch kurz geöffnet, nachdem die Wurst den Po verlassen hat. Und dann klatscht das ins Wasser und ein Tropfen. Aber der geht nicht nur in den Arsch, sondern direkt rein.
Ja, ich weiß.
Weißt du, was ich meine?
Wie in der Jakobs-Krönung-Werbung, wenn die...
genau, wie in Zeitlupe.
Oder wie wenn der Eisvogel in der Hasseröder-Werbung ins Wasser taucht.
Genau so, und das ist dieses und dieses Gefühl, das nennt man den Kuss des Poseidon,
habe ich jetzt gelernt. Der Natur.
Aber das ist auch wirklich, kennst du das Gefühl...
Ich kenne das noch nicht, aber ich werde einiges dafür tun.
Natürlich kennst du
das. Ich möchte das jetzt nicht so offen besprechen. Wir haben so viel nachzuholen. Wir müssen so viel.
Ja, aber ja, trotzdem finde ich, du kennst mich jetzt lange genug, dass du dich immer dann so distanzierst.
Ich distanziere mich. Ich möchte einfach nur mich.
Als wenn du dich schämst.
Ich schäme mich nicht. Aber ich möchte mich in solchen Situationen dann gerne auf die andere Seite stellen zu unseren Zuhörerinnen und Zuhörern,
die das hier. Die sind aber nicht alle auf deiner Seite, wenn ich das.
Ja, aber wenn du so Schließmuskelgeschichten erzählst, habe ich das Gefühl, da sind wir alle schon eine große Community, die einfach dir staunend zuhört.
Ja, aber ganz ehrlich, was ist denn? Ich habe manchmal das Gefühl, du redest schlecht über mich privat.
Nein, überhaupt nicht. Aber ich bin in stetem Kontakt mit Herrn Gerdes und Frau Senft. Die sagen nämlich auch
andauernd.
Gerhard, meine ich. Achso, deswegen antwortet er so sporadisch nur bei Herr Gerhard und Frau Senft. Sagen Sie mal, Frau Senft und Herr Gerhard, war der Olli früher eigentlich auch schon so? Ja, der war früher auch. Wir haben so eine kleine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns ein bisschen therapeutisch besprechen, wie man am besten damit umgeht, wenn du wieder die Kuss des Poseidon-Geschichte erzählst aus der 7. Nein.
Leute, wir sind wieder da. Wir machen kurz einen Break und ein bisschen musikalisch wollen wir euch natürlich auch verwöhnen. Eure trockengelegten Gehörgänge mal wieder versüßen mit richtig geilen musikalischen Perlen. Es gibt so viel gute Musik, aber jetzt kommt mal richtiger Mainstream heute. Endlich. Es ist vor 3 Wochen die neue Platte von Travis Scott rausbekommen. Immer wenn ich über Hip-Hop rede und sage, Hip-Hop fühle ich nicht mehr, schreibt mir einer, aber Travis Scott, Digga, der hat doch den Hip-Hop zurückgeholt und so. Und ich muss sagen, ich fand die Platten alle gut bis jetzt, aber ich fand, das war immer Kanye West in Next Level und er hat ja auch bei dem gelernt oder hat bei Kanye irgendwie angefangen, glaube ich, seine ersten Features zu bekommen. Entschuldige mich, wenn ich mich nicht ganz so gut auskenne damit, aber ich sag's dir mal, ich habe dann diesen Sommer die neue Travis Scott Platte auch angemacht, als ich sie gehört habe und sie ist crazy, weil die ist so fett produziert. Da haben sicherlich 20 Produzenten mit dran gearbeitet. Sie ist über 70 Minuten lang und es ist nicht ein Durchhänger. Sowas habe ich selten gehabt, obwohl es auch nicht jetzt wirklich meine Musik ist, aber es ist ein riesiger Blockbuster geworden. Er hat nur die geilen Leute rangeholt. Beyoncé ist auch dabei mit einem für ihre Art ungewöhnlichen Song, finde ich. Drake ist natürlich dabei. Alle anderen coolen Underground-Typen. Dann Bon Iver ist dabei. Den Song packe ich auf die Liste, weil ich den wirklich wunderschön finde. Und man muss sagen, es ist der ganz große Wurf, die Platte. Ich finde die auch besser als die Astroworld, die er davor gemacht hat. Utopia heißt die neue Platte. Alle Hip-Hop-Typen wissen inzwischen Bescheid, alle Leute, die Hip-Hop hören. Was mich nervt daran ist, dass letztes Jahr bei seinem Konzert 10 Menschen gestorben sind und ich glaube nicht so eine richtige Entschuldigung oder sowas von dem gehört habe und der aber auch gerade so gut ist und so cool, weil der ist so unantastbar, aber irgendwie habe ich da ein ganz ungutes Gefühl, was diese Situation angeht. Und jetzt
sind die Leute gestorben bei dem Konzert?
Einfach die sind zu Tode gequetscht worden und es lag auch jetzt nicht nur an ihm, sondern auch an den Umständen, Veranstaltungen und sonst was, aber es wurde nichts abgebrochen, es ist nichts passiert, er hat einfach weitergemacht. Es gab danach so 1-2 Instagram-Sachen und der Typ ist gerade so unantastbar, aber wenn ich dran denke, wie das für Pearl Jam damals war, die fast die Band aufgelöst haben oder jahrelang nicht mehr live spielen konnten, nachdem Roskilde 7 Menschen zu Tode zerdrückt worden sind. Ganz grauenhaft. Will ich auch gar nicht weiter groß drüber reden. Aber das hat so ein bisschen bitteren Nachgeschmack. Dann habe ich mir die Doku so halb angeguckt von ihm. Und wenn du so ein großer Star bist, dann geht alles nur um dich, um dein Leben, dein Struggle. Und dann sehe ich so Leute, so Kids, die sagen, dass er ihm total geholfen hat und die haben Depressionen und sonst was. Und dann lese ich mir die Texte durch und frage mich, was an den Texten genau hat dir geholfen, aber wer bin denn ich, das zu beurteilen? Das ganze Ding ist ein riesiger Blockbuster, der fett produziert ist, den man sich wirklich gerne anhört. Die Platte geht über 70 Minuten, Jan, und sie ist wirklich mega. Trotzdem habe ich irgendwie auch ein komisches Gefühl bei dem Typen die ganze Zeit. Ich pack trotzdem mal einen Song drauf. Wahrscheinlich werden das Fans mir jetzt erklären, hey, was hätte Travis denn machen sollen? Er hat alles gegeben, er hat auch den Familien Geld gegeben, mag alles sein. Komische Sache. My Eyes mit featuring Bon Iver von der neuen Travis Scott packe ich rauf. Damit es hier aber nicht nur so mainstreamig und die ganz großen Künstler gefeatured werden, ein junger Künstler hat mir eine Hörerin zugeschickt. Gerade gestern, Siggi, hat einen Song gemacht, der heißt Hi. Höre ich zum ersten Mal. Fand ich richtig cool. Richtig geiler Song. Siggi mit Hi möchte ich gerne auf die Liste packen. Und dann packe ich noch auf unsere Liste jemand, der noch gestorben ist. Toto Cutugno ist gestorben. Lasciatemi cantare. Ein Urlaubssong, den ich mit meinen Eltern, glaube ich, also das ist wirklich Kindheitserinnerung, die Italo-Hits auf Kassette und ich packe mal ja, L'Italiano, seinen größten Song, L'Italiano, seinen größten Song auf die Liste von Fidi und Bumsi und ich glaube, das sollte für heute erstmal reichen, obwohl ich muss auch noch den Song, eine Künstlerin, die ich hier schon ein paar Mal gefeatured habe, die ich immer gerne feature, You Are Slowly Killing Me hat einen neuen Song gemacht und der Song heißt, der habe ich gerade auch heute Morgen gehört, der Song heißt, lass mich kurz gucken, Heaven is a Hard Drive, den möchte ich auch gerne auf die Liste packen und Joshua Quimby, Country-Sänger, sieht aus wie der letzte Redneck, Old Self-Control. Ey, der hat mich so ergriffen, weil ich mich so wiederfinde in diesem Text. Joshua Quimby, Old Self-Control, packe ich auch noch auf die Liste. So, jetzt habt ihr erstmal eine große Bandbreite an neuer Musik. Es gibt hier noch einiges auf meiner Liste, das wir in den nächsten Wochen bearbeiten. Willst du auch noch was tun, um die Liste
zu featuren? Ich mache das vielleicht gleich. Ja? Ich habe so einen kreativen Prozess, in den ich dich kurz einweihen möchte. Wenn ein neues Projekt ansteht oder man sich irgendwie versucht, um eine gemeinsame kreative Aufgabe in der Gruppe, also zum Beispiel ja, einen Film oder eine Fernsehsendung oder irgendwas, was so Projekte, die so mhm, anstehen und die man so bearbeitet, und dann hat man gute Leute und dann redet man darüber und tauscht sich aus und ein Mittel, um so ein bisschen zu checken und zu rauszufinden, wohin man dann möchte, ist tatsächlich eine gemeinsame Spotify-Playlist sich auszudenken.
Ja.
Und es gibt so ein paar Playlists, in denen ich drin bin mit Kolleginnen und Kollegen und da posten wir mal Songs und um so ein bisschen uns zu synchronisieren und ich bin in einer Playlist, das Projekt ist noch, das ist, läuft bald, geht's los, es ist krass, mit vielen guten Leuten und so und da hat jemand eine Platte reingepostet oder ein Album reingepostet, das höre ich, obwohl das ein bisschen skurril ist, ganz gerne und zwar ist das Album von Bill Wells, heißt der Künstler mhm, und das Album heißt Osaka Bridge, das ist, kleine, das klingt so ein bisschen wie eine Schulband, wo die alle nicht so richtig gut spielen können. Wenig geklickt, wenig wiedergegeben. Aber es macht Spaß, dich durchzuhören. Das ist irgendwie ein gute Laune Song, gute Laune Platte. Und von dem Album Osaka Bridge von Bill Wells und Maher Shalal Hashbaz, den Song Duck. Einfach nur so, einfach mal so, als kleine Ergänzung zu Ollis elaboriertem.
Genau.
Musiklexikon.
Packen wir alles auf die
Liste. Wir sind gleich
Mittwoch,
wieder da.
Ganz Fest kurz, am Mittwoch rede ich über die Wacken-Serie. Das müssen wir auch nochmal machen.
Ja, und wir müssen auch über das Wacken, den Abbruch von
was
Wacken
da los sprechen. Da machen wir am Mittwoch bei unserem Metal-Special.
Aber mich interessiert es wirklich, ja, schon mal als kleines Teasing, weil du bist ja Veranstaltungskünstler, du bist mal auf Touren und so und auf Konzerten oft, wie das geht, dass sie sagen, ein Drittel der Leute sollen jetzt nicht mehr kommen, wie das dann abgewickelt wird und sowas und wie das eine Versicherung dann bezahlt. Also waren ja dann irgendwie viele da.
Und vor allem für die Leute, die dann wirklich aus dem Ausland gekommen sind und so, muss das eine mega Enttäuschung gewesen sein. Ist halt denen auch alles über den Kopf gewachsen. Andererseits denke ich mir, was ich mir so denke ist, du weißt doch jedes Jahr, dass es da regnen kann, dass es auf dem Acker ist und dass es zu Schlamm und Matsch kommen kann. Das muss dir doch alles bewusst sein. Wirklich. Und ich glaube, das ist auch wie bei Travis Scott, bei denen läuft so gut, die sind unantastbar. Das wird nächstes Jahr, das ist ja jetzt schon wieder ausverkauft und die Solidarität ist riesengroß für die Fans. Das mag auch alles gut und schön sein. Ich war noch nie da, deswegen kann ich immer noch nicht zu Wacken so viel sagen. Ich muss es irgendwann mal ich würde gerne noch mal zu Wacken. Vielleicht schaffe ich das ja auch noch mal in
diesem. Wir reden darüber am Mittwoch und machen jetzt mal ein kleines Päuschen. Komm mal runter, entspannen uns mal. Es ist immer die erste Sendung, ist immer mit viel Druck. Dann merken wir, fuck, Alter. Und jetzt sind wir richtig drin. Willkommen bei Fest und Flauschig.
Hat sich richtig viel aufgestaut, meinst du?
Willkommen zurück. Heute ist der 27. August. Lasst ein Like da, lasst eine Glocke da, lasst einen Stern da und wir sind gleich wieder da. Und ich habe einen tollen neuen Einspieler gebastelt in den Ferien, im Elektroauto, als es geregnet hat, auf dem Parkplatz in Bad Schandau mit dem Laptop.
Und der kommt jetzt.
Der kommt gleich, wenn wir wieder da sind bei Fest und Flauschig. Bis gleich.
Seid ihr fertig mit Haie-Haie machen? Ja? Bravo! Bravo! Wow! Wow! Geht ihr den Mond angucken? Wie sie sich freuen, das ist so niedlich. Wo ist der Mond? Oh, wo ist der Mond? Gar nicht da, ne? Oh, so ein Mist. Oh, nee! Veräppelt! Wo ist der Mond? Wo ist der Mond? Ich freue mich jetzt auf meinen Abend. Ich habe natürlich noch einen Code für euch. Anna Maria 2 bekommt, ihr habt einen Bestellwert von 65 Euro, 2 Seamless Pieces umsonst. Viel Spaß. Wo ist der Mond?
Ja. Was kriegt man da umsonst? Was für Pieces?
Seamless Pieces.
Ach, wie schön.
Das ist ein Podcast, der keine Streifen macht, wenn man ihn unter T-Shirts trägt zum Beispiel. Wir sind ein Seamless Podcast. Uns kann man tragen und man sieht von außen nichts.
Wo ist der Jan?
Da ist der Jan.
Ist der Mond?
Wo ist der Mond?
Wo ist denn der Mond? Der Mond ist nicht da veräppelt.
Ach, es ist immer so schön, wenn man mit Kindern so redet, ne? Ich muss ja auch immer sagen, wenn jemand vorbeigeht mit seinem Vater oder Tochter, mit seinem kleinen Kind und ich gehe mit Juri spazieren, einer sagt dann, guck mal, ein Wauwau. Sag ich, nein, ist ein Hund. Ist kein Wauwau, ist ein Hund. Und gehe dann so genervt vorbei, weil ich finde, man muss nicht Kinder verarschen, nur weil sie noch klein und schwach sind. Es ist nie ein Wauwau, es ist immer ein Hund, ja?
Können Kinder ruhig lernen und auch wenn man an einer Ampel steht und es rot ist und man rüberläuft, man muss Kinder davor nicht schützen. Es gibt Menschen, die laufen an Fußgängerampeln einfach bei rot rüber. Das kann man als Eltern seinen Kindern auch erklären. Ja, der Mann ist ein schlechter Mensch, der geht bei Rot rüber, das machen wir aber nicht. Oder auch der Satz, ganz wichtig, in anderen Familien ist das so, die haben ihre Regeln, wir haben unsere Regeln.
Eigene Regeln,
so ist
eigene
es.
Eigene Regeln. Und meine Regel ist jedenfalls, dass das ein Hund ist und kein Wauwau. Mhm. Und die Regel habe ich für mich so beschlossen. Jan, wir sind wieder zurück, ne, mit unserem Podcast. Ja, jetzt. Wie fühlst du dich nach den ersten 40 Minuten?
Ich bin jetzt so langsam wieder in Temperatur. Ich habe mir vorgenommen, es ist ja eigentlich immer so, wenn wir aus dem Sommer zurückkommen, ein großer Imagewechsel. Erstmal, ich bin jetzt auf dem Weg in Richtung richtig mainstreamig. Ich möchte jetzt Spitzenhumor mainstreamig machen und Deutschland in den Abgrund reißen damit. Und möchte jetzt den Podcast auch mainstreamiger gestalten. Ich möchte jetzt
unseren gemeinsamen.
Ja, ich möchte öfter darauf hinweisen, weil im Grunde genommen sind wir Algorithmus-Bitches. Das ist ja längst so, dass als wir angefangen haben, haben bei Spotify noch Menschen gearbeitet. Die wurden alle nach und nach ersetzt durch Algorithmen. Und ich kriege nur noch einmal im Monat eine Mail von Spotify, wo die Algorithmen, ich weiß auch gar nicht, ob da ein Mensch am anderen Ende ist, die Algorithmen uns sagen, was wir jetzt sagen müssen, damit es besser funktioniert. Ich soll sagen Sachen wie zum Beispiel, gebt uns einen Daumen nach oben und die Glocke. Und eine Glocke soll man uns geben.
Aber Glocke ist doch YouTube, oder? Hier gibt's doch gar keine Glocke, oder?
Nein, wir müssen eine Glocke. Wenn eine Glocke angeklickt wird, dann wenn wir ins Mikrofon rülpsen und das hochgeladen wird, dann läutet bei Leuten dann die Glocke. Und was ich einführen möchte, und ich freue mich schon darauf, das machen wir jetzt gleich, ich möchte auch, dass wir aus unserem Podcast so ein Videoformat machen, weil es bei TikTok gut kommt. Und da ist echt egal, was man erzählt, man muss immer sehr bedeutungsschwanger ins Leere gucken oder in sich hinein vor so einem obszön teuren Neumann-Mikrofon für 20.000 Euro, was sich niemand mit einem normalen Budget jemals leisten können wird, weil warum auch? Das ist ganz wichtig.
Und dann aber auch mit so einem Blick, dass man was Wichtiges zu sagen
hat. Man hat was Wichtiges ist zu sagen, sobald du ein Mikrofonstativ siehst mit so einem Popschutz und einem sehr teuren Mikrofon, übrigens, je teurer das Mikrofon, desto besser sind die Inhalte, die von diesem Mikrofon aufgefangen werden. Teilweise dumme Podcasts sind gar nicht so, bei uns zum Beispiel, wir sagen oft sehr schlaue Sachen, aber unsere Mikrofone sind nicht gut genug und fangen
wir haben
nicht
leider
an.
Ich habe leider auch nur so ein mittelgutes Rode.
Ja.
Es ist noch nicht, ja, wirklich, es ist noch nicht mal von der besten Qualität und das ist natürlich, mindert unsere Aussagen hier
genau,
ganz schön.
Und das, was wir von uns machen auch so ein Videoformat, dann wird es bei TikTok hochgeladen, bei Instagram und wir sind dann in so einem schönen Set. Im Grunde genommen eigentlich wie eine Fernsehsendung, nur dass das Geile nämlich, Podcast mit Video ist wie Fernsehsendung ohne Vorbereitung und ohne Budget. Tja, sorry liebe Leute, die einfach glauben, in Teamarbeit kreative Sachen machen zu können. Das war's. Jetzt wird einfach nur ins Mikrofon improvisiert. Und je bedeutungsschwangerer man guckt, desto wichtiger ist das dann. Und ich kann mir vorstellen, das ist was, was wir beide so ab. Unser Alterswerk wird nur noch gefilmt, wie Olli und Jan wichtige, schwere Sätze sagen.
Schwere Sachen. Und wie wir Sachen einschätzen.
Ja,
ich
habe nämlich
in Vorbereitung auf unseren Podcast, der jetzt, habe ich gestern und vorgestern mir so aktuelle Podcasts mal angehört, die ich noch nie gehört habe. Also es ist immer sehr viel wird eingeschätzt, die Meinung für viel, ist auch ganz wichtig, immer zu sagen, das ist gut, das ist böse, das ist gerade ganz wichtig für Leute, weil jeder Angst hat, dass er auf der falschen Seite zugerechnet werden könnte. Und das wollen wir nicht, aber ich glaube, wir haben uns so lange schon positiv über die richtigen Sachen geäußert, wir müssen nicht mitmachen, oder Jan?
Ja, wir haben uns auch positiv über die falschen Sachen bereits geäußert.
Ja, weil ich gerade sage, ist denn noch die Möglichkeit für den guten alten Olli Schulz hier auch mal eine grenzwertige Sache von sich zu geben? Oder meinst du denn...
Was gibt's Neues von deinem Schließmuskel?
Ja, also sowas meine ich so. Ist sowas überhaupt noch drin oder sollte was ganz
raus? Ich bin so in so einer Jingle-Produktionslaune. Warte mal ab, wenn du noch eine Schließmuskelgeschichte hast, einen eigenen Jingle dafür. Schließmuskel-News mit Olli
Schulz.
Ich
habe auch noch einen. Ja, darf ich kurz meinen, ja, meinen machen?
Hast du einen neuen gebastelt?
Ja. Entschuldigung, was kostet eigentlich der Kaffee bei Starbucks?
Der Kaffee bei Starbucks, der kostet 50 Cent. Aber dieses High Babe, I love you, babe. What's your Vorname, babe? Do you have an allergy, Laktose, everything? I don't know, babe. I love you so much, babe. Schnuffelpuffel. Das macht 6 Euro extra aus.
Alles klar, danke.
Also welche Kabarettisten hast du da illegal aufgenommen? Von wem
ist das? Das hat mir Daniel geschickt. Unser lieber Mittelsmann, der sieht nämlich auch schon, dass wir eine neue Einspieler brauchen. Und das ist irgendein Typ, der erklärt hat, warum bei Starbucks dieser Spirit so funktioniert. Es ist die
Spotify
Möglichkeit...
Spotify, Daniel, hat dir geschrieben.
Daniel Eck. Ja, auch
Daniel
der.
Daniel Eck.
Nicht, ne, unser da, Nickelodeon. Nickelodeon hat es gemacht, natürlich. Der nur die ganze Zeit natürlich eigentlich für den TV-Fernsehsender zuständig ist, für Kindersender.
Spotify
aber nebenbei,
TV.
Nebenbei uns noch betreut.
Das große Projekt Spotify TV.
Spotify TV.
Das ist nicht obwohl, schlecht.
Ja. Sag mal, haben nicht Bill und Tom uns die ganze Zeit vertreten oder mit unserem Namen geworben, während wir weg waren? Hast du das irgendwie mitbekommen bei den Kaulitz-Brüdern?
Weiß ich nicht.
Aber eine Sache hätte ich wahnsinnig gerne gewusst. Die hatten einen Auftritt diesen Sommer gehabt mit Tokyo Hotel, ich glaube bei Omas Teichfest. Und dann waren die schon auf der Bühne und konnten leider nicht spielen, weil die technischen Gegebenheiten nicht.
Wie, was ist denn passiert?
Ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, einer hat die CD nicht dabei gehabt mit Playbacks oder so. Weil die Aussage, ja, unsere technischen Möglichkeiten lassen es nicht zu, dass wir hier spielen können, heißt einfach nur, wir haben kein Playback gehabt oder konnten das nicht abspielen oder das hat nicht funktioniert. Sorry, aber dann das, kann man
wir
das
sprechen aus Erfahrung, auch bei uns ist der Podcast schon mal aus technischen Gründen ab und zu mal ausgefallen. Nur hinter den Kulissen wissen wir natürlich, das war nicht der wahre Grund für technische Schwierigkeiten. Meistens menschliches Versagen.
Meistens menschliches Versagen, genau. Naja, auf alle Fälle, liebe Grüße an die beiden Jungs in Hollywood.
Ja, liebe Grüße, ich hab noch so einen Satz übrigens. Also der eine war für damit wir so einen Satz, den wir gleich sagen, wir machen die Kamera an, wir sollen aufnehmen in 9:16, wir sollen wichtig gucken und schlau gucken. Pass auf, und zwar habe ich einen Satz, das ist ein guter Satz aus meinem Urlaub. Das ist Luxus, den ich verstehe. Weil ich habe das Gefühl, ich komme aus Bremen-Fege, gesagt, ich musste mir Luxus hart erarbeiten. Also Gucci-Taschen und so, das verstehe ich alles überhaupt nicht. Aber es gibt Luxus, den ich verstehe und ich habe
und nimm mir mal eine Sache, was verstehst du?
Ist eigentlich eine gute die großen fünf Liste, aber das ist vielleicht ein bisschen, muss man erstmal ein bisschen sacken lassen. Also
obwohl nee, weißt du was, wollen wir das nicht Mittwoch machen?
Die großen fünf Sachen unter dem Motto, das ist Luxus, den ich verstehe. Das
muss ich super.
Nicht irgendwas, also es gibt total viele Sachen, die sich irgendwie im Laufe der Jahrhunderte als Luxus etabliert haben. Zum Beispiel so wirklich Gucci-Tasche, Birkin-Bag, alles Sachen, die man so bei Instagram reingedübelt bekommt, wo man denkt, das muss man machen, weil es ist irgendwie Luxus oder so, weil man ist dann irgendwas. Aber es bringt dann überhaupt nichts, weil man das hat man nur von außen, das ist gar nicht, das wird von außen einmal einen rangetragen. Aber es gibt Luxus,
ich verstehe das alles,
den man versteht. So, und das habe ich in diesem Urlaub einmal gedacht, ich weiß leider nicht mehr, was es war. Ach so, doch, ich weiß, was es war. Und zwar war ich in einem Hotel untergebracht. Ich war hab oft im Auto geschlafen, hab dann ab und zu mal gedacht, okay, aber jetzt möchte ich mal ins Hotel. Und es war ein Hotel, wo die Armatur nicht scheiße aussah, sich von vornherein mir funktionell erschlossen hat, sich wertig angefühlt hat. Und dann das war aber ein teures Hotel. Also das war das teuerste Hotel es war ansonsten völlig unspektakulär. Aber an der Badezimmerarmatur im Hotel habe ich gemerkt, okay, das Ding ist Luxus nicht, weil du gehst in die Dusche rein, du machst es an, es kommt sofort warmes Wasser, der Griff fällt nicht ab, du weißt, wo man ziehen muss, wenn das aus der Brause rauskommen muss, du weißt, wohin man drehen muss, damit es warm und kalt wird. Da habe ich gedacht, das ist Luxus, den ich verstehe. Und das den sieht ich aus, verstehe. Wie das ja, richtig, ja. richtig schwer sah das aus. Weißt du, so krasse, schwere Armaturen. Wenn ihr mal
eines zeigt. Ey, was das Beste ist, eine Dusche, wo du genau die Wassertemperatur einstellst, was man sehr selten findet. Meistens gibt's immer irgendwelche Probleme in der Leitung und alle 2 Minuten wird's wieder kalt, warm und du drehst dich in der Dusche. Sowas habe ich bei mir zu Hause zum Beispiel.
Das Allerschlimmste sind umgebaute Hotels in den 90ern, die irgendwie so komische Touch-Lichtschalter und wo die nicht richtig funktionieren nach 3 Jahren, wo man immer versucht, dann irgendwas einzustellen, dann drückt man in der Dusche da drauf und dann ist da so noch ein Display. Überhaupt, ne? Ich habe letztens meine alten Unterlagen in so einem Anflug von Sentimentalität durchgescannt, so alte Skripte und sowas. Und ich habe mich vor 15 Jahren, als ich Radiocomedy gemacht habe, lustig gemacht darüber, dass es eines Tages eine elektrische Zahnbürste mit Display und Bluetooth gibt, als Bluetooth gerade neu war. Und inzwischen gibt es einfach elektrische Zahnbürsten mit Display und Bluetooth.
Und es ist Luxus, den du verstehst.
Nee, es ist absolut kein Luxus, den ich verstehe. Ich habe Probleme mit elektrischen Zahnbürsten. Das ist ein ganz anderes Thema. Können wir eine Spezialsendung zu machen? Da müssen sie mal was machen. Ja, die gehen immer kaputt bei mir, habe ich doch schon mal erzählt. Die gehen nach Ablauf der Garantie, gehen die kaputt. Ist so. Naja.
Bei mir, also wir haben doch diese eine, die hält doch schon ewig, die wir hier auch halb beworben, die wir beide bekommen haben, als mal.
Wir haben
eine elektrische Zahnbürste bekommen, wo wir beide, hast du die auch schon ausprobiert, und wo wir beide die abgefeiert haben vor 2-3 Jahren. Also wo diese Köpfe so wahnsinnig teuer sind, diese Elektro. Du hast die auch abgefeiert. Wir haben beide hier eine elektrische Zahnbürste zugeschickt bekommen.
Ich habe keine zugeschickt bekommen.
Ich will den Namen.
Nein, wir haben mal so Zahnbürsten von so einer Schweizer Zahnbürstenmanufaktur zugeschickt bekommen.
Nein, wir haben beide eine elektrische Zahnbürste
bekommen. Ich habe keine elektrische Zahnbürste. Wenn ihr mir eine elektrische Zahnbürste geschickt habt,
ich bin mir sicher, dass du die bekommen
hast. Was ist Luxus, den du verstehst?
Massagesitz im Beamer. Was? Also im Auto. Massagesitz im 7er BMW. Weil wenn du so lange, wenn du lange Strecken fährst, ne? Und dann brauchst du einfach einen Massagesitz. Wenn du schon so ein hochmotorisiertes Auto fährst und mit 250, 60 super angestrengt, nervös, auf dem linken Spur die ganze Zeit 2 Stunden ballerst, dann musst du ja schon den Rücken massieren lassen. Es kann nicht sein, dass du diese Anspannung nicht irgendwo rauslässt und da ist so ein Massagesitz. Also ich würde mir keinen 7er mehr kaufen ohne Massagesitz.
Das ist Luxus, den ich verstehe. Das muss nicht teuer sein. Kaviar zum Beispiel, das verstehe ich überhaupt nicht. Was ist das? Wie ist das?
Ekelhaft, Fischeier. Wer isst die Scheiße?
Ja, allein wenn man drüber nachdenkt, da ist man, wie ist das?
Aber noch schlimmer finde ich Austern. Das ist das Allerschlimmste.
Und wir nehmen eine Gans und stopfen der mit einem Stock ganz viel Essen in den Magen rein. Und wir die Leber
fetten, dann schmeckt die auch immer wieder. Das schmeckt auch widerlich. Das schmeckt nicht mal geil. Verstehe ich auch nicht. Und das sind meiner Meinung nach Sachen, die Leute essen, damit sie zeigen, dass sie reich sind.
Ja, wie eine Gucci-Tasche oder irgendwie so. Ja. Hier, guck mal, Gucci. Ey, dass Birkenstock jetzt von diesem Konzern gekauft wurde. Weil ich vorhin gesagt habe, Jane Birken, natürlich nicht Birkenbeck, sondern Jane Birken hat, glaube ich, sie hat das mit den Taschen selbst angefangen und irgendwann hat dann Hermes gesagt, ach so, Taschen wie Jane Birken trägt, das machen wir jetzt auch. Und Jane Birken hat gesagt, ja, mach doch meinetwegen, lass mich in Ruhe damit, ihr kriegt hier, nennt sich Birkenbeck, aber ich will nur Kohle haben, das spende ich dann. Ich glaube, das war der Move von Jane Birken. Und das verstehe ich nicht, aber es gibt einen Luxuskonzern, der hat jetzt Birkenstock gekauft. Die deutsche Gesundheitssandalenfirma. Und
das wird jetzt alles mega fancy.
Verdreifacht haben sich Birkenstock. Ich weiß nicht, ob das im Ausland nur so ist oder auch in Deutschland, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Deutsche sich Birkenstock für 150 Euro kaufen. Hast du
den hier? Nein, ich habe 5 Jahre habe ich den oder so.
Höchstens 50 Euro. Nicht, gib mich 150 Euro aus.
Der hat 49 Euro gekostet und den habe ich schon ewig.
Birkenstock kostet 49 Euro.
Haben wir nicht den gleichen? Hast du nicht den auch hier?
Ich habe meine jetzt hier.
Ich dachte, wir hatten mal zufällig entdeckt.
Es gibt zwei Paar Birkenstock. Eins für draußen, was man auch draußen anzieht auf der Straße und ein ausschließliches Hauspaar Birkenstock.
Ja, habe ich auch.
Die geschlossenen sind für Haus.
So gehört sich das in Deutschland.
Ja, aber genau, wir sind hier immer noch in Deutschland. Und Birkenstock, hier Firma, oder Arnaud ist es, glaube ich, ne, die das jetzt gekauft haben. Ey, fangt nicht an, jetzt an der Birkenstock-Preisschraube zu drehen. Ich werd sowas von Schwarzmarkthändler da. Oder ich mach billige Replika oder sowas. Ganz egal, das gehört sich nicht. Das ist deutsches Kulturgut, der Birkenstock.
Ja, Mann, ich liebe die auch. Und das war auch noch eine Zeit früher, da habe ich mich darüber lustig gemacht. Und jetzt... Ich war in Hamburg und bin dann nach St. Peter-Ording gefahren für ein paar Tage, weil wir das Boot vermietet hatten und war vorher bei Sven Meyer, der gerade meine Platte mischt und hab meine Birkenstock-Schuhe da liegen lassen und war richtig genervt, 5 Tage, dass ich die nicht dabei habe. Weil das ist Luxus, den ich verstehe. Reinschlüpfen in so Schuhe und gleich rausgehen. Aber
es ist
eben
nicht Luxus. Es ist ja kein Luxus.
Nee, es ist einfach bequem.
Birkenstock sollen nicht in diese Luxuskategorie rein. Was soll denn das?
Verstehe ich
ja, nicht. Ja, finde ich nämlich. Das ist aber irgendwann wird ja alles. Ich finde auch dieser Look bei Rappern vor 3 Jahren, war es so angesagt, so weiße Socken und da dann Schlappen drin zu haben, um zu zeigen, dass man so edgy ist. Inzwischen ist das auch schon wieder durch, glaube ich. Weißt du, dieses weiße Socken und Schlappen, um zu sagen, ey, ich bin so Anti-Establishment. Aber eigentlich bist du voll drin im Game von dem, was gerade cool ist. Aber das wird dir so verkauft, als wenn es voll gegen den Trend geht. Aber jeder macht das gerade. Und so ist das nun mal. Ich erkläre wieder Trends hier. Olli Schulz erklärt wieder große Trends
hier bei Fest und Flauschig. Und jetzt kommt eine tolle Geschichte. Ich habe was im Urlaub gelernt. Wir haben ja schon mal, glaube ich, im Podcast darüber gesprochen, warum in Altbauten die Decken so hoch sind. Aber jetzt kommt noch was Schönes aus dem Bereich Stadtgeschichte, Architektur und Dinge, die einem die Welt, in der man lebt, vielleicht ein bisschen erklären. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es stimmt. Ich habe es mir an mehreren Quellen gecheckt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es stimmt. Schon eine gute Einleitung für eine Geschichte, die safe nicht stimmt. Es stimmt aber. Es gibt gerade in Westeuropa viele Großstädte, in denen es so ist, dass die reichen Menschen im Westen der Stadt leben. Also in Köln zum Beispiel ist es so, die reichen Viertel sind entweder direkt am Rhein. Frankfurt auch im Westen, in Paris, der Westen der Stadt.
London, West End.
London Paris, auch. West End. Ja. Warum wohnen die reichen Menschen im Westen von Großstädten in Westeuropa?
Darf ich sagen?
Weißt du's?
Also was ich mal gehört habe, ist, dass im anderen Teil die ganzen Fabriken waren, die ganzen Schlote waren und die ganzen Industrien waren, die dafür gesorgt haben, dass die Luft dort schlechter verpestet war. Und man sich auch fernhalten wollte von den Arbeitern und der Arbeitergesellschaft und man sich sozusagen ein Gegenpendant gebaut hat.
Es ist fast richtig. Und zwar wurde früher natürlich mit Holz geheizt und es war immer auch, also auch im Westen der Stadt war es früher ganz schrecklich schmutzig und die Leute haben ihren ganzen Rauch in die Luft geblasen und die Fabrikschlote natürlich sowieso, die waren meistens im Osten der Stadt, weil wir in Westeuropa Westwind haben. Der Westwind weht über Westeuropa von Westen und alle Rauche und Abgase werden nach Osten geweht. Das heißt, die günstigeren Wohnungen sind meistens im Osten der Stadt, die Industriegelände, die großen Schornsteine waren meistens im Osten. Und man war umso reicher, je weiter man im Westen einer Stadt wohnte oder an einem Fluss oder sowas, dass man da nichts abbekam. Das fand ich total faszinierend, wenn du so durch Paris läufst oder ja, auch Köln, verstehst du da? Ja klar, natürlich. Das macht ja völlig Sinn. Warum ist es im Westen in Köln, Lindenthal, diese ganzen Hahnwald, alles entweder Westen oder unten am Fluss? Warum?
Ich glaube, wir haben darüber tatsächlich mal geredet, weil ich habe ja mal in Berlin Westend gewohnt. Kann man euch sagen. Das war jetzt aber keine Eigentums- oder so eine teure, aber das hieß Westend.
Tu doch nicht so, als wärst du einer aus dem Volk. Du bist doch längst
auch immer noch einer.
Du hast auch schon eine Villa am See da oder
wenn ich nicht so viel Geld verliehen hätte, hätte ich vielleicht den Wohlstand, den du dir gerade leisten kannst. Aber ich bin nun mal, habe einen Rattenschwanz an Assi-Freunden. Ich habe wahrscheinlich mehr Assi-Freunde als Haftbefehl, ganz ehrlich.
Rattenschwanz an Assi-Freunden.
Ja, super Titel. Ich habe einen Rattenschwanz an Assi-Freunden.
Und ich sag dir mal eine Sache. Rattenschwanz an Assi-Freunden.
Darf ich eine Sache kurz erzählen, die wirklich etwas, was mir aufgefallen ist, jetzt, ich werde 50 in ein paar Wochen und es geht mir gar nicht um die Zahl, sondern...
Das wusste ich ja noch gar nicht.
Nee, es geht um den Zustand, den ich um mich herum sehe und ich glaube, ich habe jetzt kapiert, warum man im Alter kaum noch Freunde hat.
Sterben einfach alle weg. Guck dir an, was wir an Todesanzeigen vorgelesen haben.
Ich weiß nicht, aber wenn ihr jung seid und eure Eltern sind vielleicht in meinem Alter oder ein bisschen älter und ihr wundert euch, warum haben die keine Freunde mehr? Ganz einfach, weil man sich irgendwann auseinanderlebt und weil jeder in einem Zustand ist, in dem er für den anderen kaum zu ertragen ist. Es ist ja nicht mal böse jetzt gemeint, aber ich kenne so viele Leute, die in einer Midlife-Crisis sind, Beziehungsprobleme haben mit ihrem Beziehungsmodell, sei es die offene Beziehung oder zu eng gelebt haben. Ich kenne zu viele Leute, die finanziell gerade, denen es nicht gut geht und es tut mir auch alles wahnsinnig leid. So. Aber ich treffe ganz oft Leute oder auch Leute, die sich bei mir melden, die sich 10 Jahre nicht gemeldet haben und sagen, ey, ich muss mir mal wieder einen neuen Freundeskreis aufbauen. Ich dachte, ich melde mich mal und so. Und ich habe da keinen Bock drauf. Und nicht mal, weil ich die Leute doof finde oder sonst was, sondern weil ich so merke, ich will nicht mehr in der alten Vergangenheit leben. Ich will nicht mehr Leute treffen, die mich von früher kennen und mir erzählen, wie man früher war. Und deswegen will ich auch keinen Geburtstag machen. Und ich glaube, es ist tatsächlich das Entscheidende, einen Freundeskreis zu finden an Leuten, die mit dir, und es geht nicht um Erfolg, Reichtum, Wohlstand, aber die ein stabiles Mindset haben oder auch noch positiv auf die Welt gucken können. Und das ist echt krass, das fällt mir gerade auf, dass es immer weniger Leute gibt in meinem Alter, meiner Generation, die dieser Zeit und dieser Welt gerade was abverlangen können, sondern alles wahnsinnig, als entweder als Gefahr sehen und ich will, oh sorry, aber es beschäftigt mich ja nicht, ich bin auch gleich ruhig, aber das kennst du auch. Ich will weder zu den Ewiggestrigen gehören, die sagen, Alter, die Leute, guck dir die an, die haben Probleme, die Kids von heute, jetzt hier mit ihrem Genderkram. Ich möchte nicht nicht zu denen gehören. Ich möchte aber auch nicht zu denen gehören, die die ganze Zeit nur sagen, ey, Leute, das ist alles früher, wir müssen alles aufarbeiten. Ich finde das alles. Alle Seiten, die gerade so herrschen und das, was in Leuten in meinem Alter so passiert, das stresst mich alles.
Aber es sind
und
doch ich glaube, nicht, sind es wirklich Seiten? Es sind manchmal einfach Sachen,
ja, die man nicht Diskussionen.
Ja, es sind Diskussionen. Ja, aber es gibt...
Und auch Freunde, weil, Jan, ich gehe auf Facebook und ich sehe Leute,
warum die kenne
ich
auf Facebook, Olli? Warum
weil es ist das einzige Medium, weil ich hatte den ganzen Sommer kein Instagram. Und ich muss kurz sagen, dann sehe ich Leute, die kenne ich von vor 15, 20 Jahren, Metal-Fans. Ich habe eine private Facebook-Seite noch. Es geht jetzt nicht um meine offizielle. Und da sind so Leute. Und auf einmal siehst du so Leute, wie sie alle anfangen immer mehr. Ja, kein Wunder, dann wählen wir dieses Jahr mal AfD, ne? Und dann siehst du auf einmal, nein, ich will auch gar nicht, aber es geht mir noch nicht mal um die politische Komponente, sondern zu sehen, wie du immer mehr Leute verlierst, die sei es durch solche Sachen oder durch auch das, was die Zeit mit ihnen macht. Ich will das jetzt gar nicht mal so politisch aufheizen.
Ich glaube, es ist die Angst, es ist einfach, um es mal zu entpolitisieren oder den Versuch zu wagen, ich glaube, es ist einfach die Angst vorm Sterben. Ich glaube, einfach die Angst vorm Bedeutungsverlust und du verstehst nicht, dass die Welt sich einfach, Dinge verändern sich einfach. Die Menschen werden schlauer, manchmal auch dümmer, aber Dinge verändern sich einfach. Und es gibt Leute, die sagen irgendwann, okay, ich habe jetzt noch, guck mal auf die Uhr, 30 Jahre vielleicht, wenn es hochkommt, vielleicht aber auch nur noch 10, vielleicht ist auch morgen vorbei. Es kann ja auch ab einem gewissen Alter total schnell vorbei. Gehen, läufst du draußen rum, zack, fällst du um, tot. Und das macht viele Leute, glaube ich, einfach, macht vielen Leuten Angst. Und dann wollen sie möglichst in der Zeit, die ihnen noch bleibt, so weiterleben, wie es früher vielleicht auch nie war. Oder wie man glaubt, man wird ja auch total sentimental. Also wenn man daran zurückdenkt, ach, die schönen Fahrten früher, als wir durch Spanien gefahren sind mit dem Auto ohne Klimaanlage, das war die absolute Hölle. Macht dir mal nichts vor, Mann. Wir haben alle nasse Handtücher uns ins Auto gehängt, damit wir nicht gestorben sind, Mann. Die Musik war scheiße, man
hat sich andauernd ganz verfahren. Ehrlich, ohne dass jetzt hier da, also ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, wir waren 3 Wochen in Spanien und ich saß 3 Wochen mit Comics oder so da, weil das damals auch nicht gang und gäbe war, dass die Eltern jeden Tag mit dem Kind was gemacht haben. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dieses Gefühl, was ich nun mal eigentlich so aus meiner Kindheit kenne, das Kind nervt eigentlich nur. Das Kind wäre geiler, wenn es nicht da wäre, damit wir jetzt richtig Urlaub machen können. Gleich klingt jetzt ein bisschen hart, aber ein bisschen war es nun mal so. Und es war bei vielen Kindern so, auch mit vielen Leuten, die ich kenne. Dieses Gefühl hat auch, dieses ungeliebte Gefühl hat mich auch auf die Bühne getrieben, Jan.
Okay, das ist jetzt was anderes.
Jetzt wird zu deep. Heute.
Jetzt Urlaub,
die Urlaub. Aber weißt du was, wir haben so lange nicht geredet und ich habe ein bisschen nachgedacht. Es wird immer mal wieder zu emotionalen Momenten in diesem Sommer kommen. Ich kann nicht mehr so zynisch sein. Ich merke gerade auch, dass viele Leute Liebe brauchen da draußen.
Ja, rein und konditionell ist das jetzt schwer, so wahnsinnig zynisch zu sein. Und ist auch, glaube ich, Zynismus. Ich weiß nicht, ist das nicht ein spätes 90er, frühes Nullerjahren Gefühl, mit dem man so öffentlich rumgelaufen ist. Ist das nicht auch komplett durchgespielt? Zynismus ist
ja
so.
Naja, ich meine, wir beide sind die sich partizipiert haben an diesem Gefühl, ganz schön.
Ich finde, also mein ganzes Medienschaffen ist am Ende Abgrenzung von Zynismus und irgendwie dem Gefühl, okay, wenn du zynisch auf die Welt guckst, dann ist ja am Ende, bleibt ja gar nichts mehr übrig. Wie willst du denn noch weitermachen? So, und dann zu sagen, jetzt kommt Pathos. Nee, es gibt schon auch noch Dinge, die man wirklich empfindet und die man trotzdem öffentlich zum Ausdruck bringen kann, ohne super pathetisch zu sein oder schwülstig zu sein. Vielleicht einfach, muss ja auch nicht irgendwie mit der eigenen Authentizität oder vermeintlichen Ehrlichkeit hausieren gehen. Aber es gibt schon Dinge, wenn du die auf die Bühne stellst, die man echt so meinen kann. Und das muss, kann da manchmal kitschig sein oder pathetisch. Man hält es dann aus oder man findet sich selber ein bisschen eklig. Aber irgendwie ist das doch geiler, als am Ende immer der Sieger glauben sein zu müssen. Weil du gewinnst sowieso nicht, du verlierst sowieso am Ende.
Ende verlieren wir alle. Ja, und ich komme jetzt auch gerade drauf, um es zu sagen, ich mag gar nicht, meine Platte wird gerade gemischt. Ich habe den ganzen Sommer mich dann zu tun gehabt. Und soll ich mir was sagen? Das ist das erste Mal, dass ich wirklich mein Herz so habe sprechen lassen wie noch nie. Und das kommt auch dazu, dass ich mir überlegt habe, wie willst du denn rausgehen mit deinen, welchen Texten und sonst was. So, ne? Und das war ganz schön hart, sich wirklich an Sachen auch zu erinnern aus der eigenen Kindheit und persönliche Sachen zu texten. Das hat, glaube ich, die Kunstfigur Olli Schulz, die so gerne laut ist und sonst was, ein bisschen mehr verschwinden lassen. Es kann sein, dass ich also mit anderen von auch zwischendurch mal anfange zu weinen in den nächsten Folgen oder hier so emotionale Zusammenbrüche passieren.
Oder auf dem Album. Einfach so ein Track, wo Olli Schulz einfach nur weint und Moos
Olli weint.
Olli, das war so stark. Das lassen wir einfach drauf. Und bei Spotify wird es einfach nicht, und die GEMA sagt, das können wir nicht abrechnen.
Es gibt dieses Lied von Purple Schulz, Heimat. Und in diesem Lied, wenn du es kennst, wo er singt so, Heimat, ich will raus, und so schreit, ich will raus. Und da gibt es eine Version auf der Platte, wo er wirklich weint, weil ihn das so emotional mitkommt. Das hat die Plattenfirma dann rausgenommen für die Single. Wir waren ein großer Hit in Purple Schulz und die neue Heimat. Und das Lied ist, glaube ich, Sehnsucht. Packe ich jetzt auch nicht auf die Liste.
Fällt mir nur ein. Lass mal nicht übertreiben.
Der hat da geweint.
Lass uns den Zynismus mal hinter uns lassen. Lass uns versuchen, bei uns selbst zu bleiben. Aber trotzdem Wege finden, wie man als Mann feministisch aufgeklärt, ja, woke und modern rüberkommt, aber trotzdem nicht so viel arbeiten muss und diese ganzen unangenehmen Sachen, auf die man eh keinen Bock hat, nicht tun muss, aber trotzdem das nach außen hin so verkaufen, als wäre man super angepasster, unangepasster, super moderner Mann. Das ist eigentlich so meine Herausforderung. Und ich finde diesen Take mit Nägel lackiert, ich sag dir mal ganz ehrlich, also das hast du mitbekommen von diesem einen Influencer, weiß ich gar nicht, irgendwie so eine Podcast-Größe und da, wo sich alle drüber lustig gemacht haben. Ich habe mir die Nägel lackiert und das Schockierende war eigentlich, dass es offensichtlich in Berlin Menschen gibt, die sich Nägel lackieren, Männer, die sich Nägel lackieren und zwar deswegen, weil sie es bei Lars Eidinger gesehen haben. Es ging gar nicht, also konnte darüber gar nicht hinwegkommen, komme immer noch darüber hinweg, dass Lars Eidinger offensichtlich, gibt's auch Leute, die so teure Aldi-Tüten tragen oder irgendwie wirklich in einen Eimer scheißen, dass es Leute gibt, die sagen, das macht Lars Eidinger, hey, das probiere ich einfach mal aus, es inspiriert mich irgendwie.
Phil Anselmo hat sich 92 die Haare abgeschnitten für der Sänger von Pantera und ich habe es daraufhin auch gemacht. Also mit anderen Worten,
ja, aber, wenn du jung bist. Aber Phil Anselmo von Pantera ist doch nicht Lars Eidinger.
Nee, Phil Anselmo ist Phil Anselmo. Ja. Ich glaube, die beiden in einem Raum würde interessant werden. Aber
Lars Eidinger ist ein Schauspieler, so egal was der macht, ist natürlich immer unter dem Verdacht, dass er eigentlich das quasi eigentlich, uneigentlich, nee, eigentlich tut. So, nee, uneigentlich, eigentlich. Nee, was? Moment. Wie tut er es? Ja, ja. Ein Schauspieler tut etwas. Uneigentlich. So richtig. So ist richtig.
Uneidinger. Ja. Lass Uneidinger.
Also fand ich wirklich, es hat Berlin auch ein ganz anderes Licht gerückt, weil das diese Person, diese, ich weiß nicht, wie der heißt, aber stand für mich so sehr für so ein, für das Berlin, was so, so mit Berliner Mittelbau Podcast. Und da habe ich gedacht, okay, wenn das jetzt wirklich so die Deepness ist, die man da erwarten kann, ist das schon so ein bisschen enttäuschend für Berlin. Die ganzen coolen Typen, ne, die mal sagen können, was richtig Sache ist, die sollen mal raus aus dem Club kommen und mal ein paar Idols Real produzieren. Talk. Ja, für Berlin mal eben. Muss man sich nicht auf Lars Eidinger ausruhen. Ist nett und so, liebe Grüße und so.
Ich habe ewig nichts mehr von Lars Eidinger, ehrlich gesagt, gehört.
Ja, der ist jetzt einfach ewig nicht Nagellack.
Der hatte, damals hatte ich ihn gefragt, 2018, ob er Lust hatte, in meinem Video mitzuspielen. Meinte, ja klar, mache ich gerne. Hat sich nie wieder gemeldet. Das war unser letzter Kontakt, den wir hatten. Danach hat er dann bei Deichkind, hat er dann wahrscheinlich gesehen, das ist geiler bei Deichkind, warum soll ich bei Olli Schulz im Video mitspielen? Wir hatten damals ein paar Mal zu tun gehabt, als er bei uns in der Sendung war und so. Und deswegen hat er sich nie wieder gemeldet, aber mein
heute
Gott,
ist er Vorbild für Männer, die sich die Nägel lackieren.
Also ja, hätte er, das wäre ihm damals, dieser ganze Shitstorm mit seiner Aldi-Plastiktüte und so, wäre ihm alles erspart geblieben, hätte er beim guten Olli Schulz im Video mitgemacht. Aber nein, er wollte ja hier Arti, Hochkultur und irgendwie so ein Twitter-Wesen aus allem sein. Aus allem!
Aber das ist eine ganz geile Idee jetzt, Lars Eidinger, wenn du das hörst, ne? Total gute Idee. Also wenn er weiß, er hat jetzt diese Macht über diesen Berliner Freiberufler-Mittelbau mit eigenem Podcast, wenn er einfach anfängt, sich so ein kleines Zöpfchen zu flechten und eine Perle reinzumachen. Einfach so.
Oh ja, im Bad.
Oh, scheiße. Aber ey, ganz ehrlich, lass Eidinger, sorry, die Leute machen, was ich mache. Ich denke, es ist irgendwie ein Scheiß aus, um Berlin so ein bisschen zu blamieren oder einfach ein bisschen zu gucken, wie man so wirkt kulturell. Das finde ich eigentlich eine ganz geile Idee. Hey, Lars Eidinger, der hat jetzt so einen kleinen Zopf vorne mit einer Perle drin.
Mit einer Perle drin.
Und morgens hat er so ein Set an Perlen und da flechtet er sich eine Perle rein. Und je nachdem, wie er drauf ist oder was er so vorhat am Tag, hat die Perle
eine andere Farbe. Der hat so Monologe auf Mittelalterfest.
Ja, hat die Perle eine andere Farbe. Die Stimmungsperle von Lars Eidinger. Das fand ich irgendwie gut. Weil das ist für mich als Mann.
Damit man immer weiß, ob er gut oder schlecht drauf ist, ja, dass er die Farbe der Perle erkennt, immer sein Gemütszustand.
Und auch immer noch eine blaue und eine rosafarbene Perle mit rein, um zu zeigen. Und dazwischen noch irgendwie eine braune oder eine rote oder eine beige, um quasi die Non-Binarität der Geschlechter irgendwie anzuprangern. Und das finde ich ein super Zeichen. Da musst du dich im Grunde gar nicht politisch selber engagieren, wenn du dir so den Perlenzopf von Lars Eidinger flechtest mit so einer Stimmungsperle
drin. Perlenzopf ist eigentlich 90er, aber auch schon wieder. Ne? Das
kommt aber wieder. Ich habe Lars Eidinger letztens damit in einem Videopodcast gesehen.
Wir müssen gleich Pause, wir müssen gleich mal Stopp machen. Nee, weil ich habe leider jetzt gleich noch eine anstehende Verpflichtung.
Wieso, du hast in einer Dreiviertelstunde hast du noch eine anstehende Verpflichtung.
Ja, aber die ist in Kreuzberg und ich befinde mich auf der anderen Seite der Stadt.
Du hast mir die Anfangszeit genannt und hast die Fahrtstrecke, die du dafür brauchst, nicht mit eingerechnet. Olli hat mir eine Zeit gesagt, bis wann er kann.
Und das hättest du nicht zwei Stunden dein Podcast-Gerät nochmal neu eingestellt, ne? Mit hochrotem Kopf. Da hätten wir schon zwei Sendungen aufgemacht. Da hätten wir die für Mittwoch schon fertig gemacht, Böhmi. Echt jetzt? Ja, guck mal, der wird ganz still wieder.
Drückt auf die Glocke,
Leute. Guck mal, wenn die Redaktion, meine ich, da ist, da ist er nämlich ganz klein mit Hut. Da sagt er, hey, ich brauche mal einen kurz, der das Kabel macht. Der kriegt nämlich alles hinterhergeworfen in seiner Fernsehsendung.
Drückt auf die Glocke. Drückt einfach auf die Glocke, lasst ein Like, das ist wichtig für den Algorithmus.
Drückt auf beide Glocken, auf Jans und auf meine.
Kurz, damit wir es abgehakt haben, es sind Leute gestorben, natürlich Barbenheimer. Wie ist der Stand bei dir? Hast du diese beiden Blockbuster schon gesehen? Barbie und Oppenheimer im Sommer?
Nein.
Beide nicht gesehen.
Ich habe Oppenheimer auf einer illegalen Seite im Streaming angefasst, weil ich kein Bayer angeguckt, weil ich es nicht im Kino sehen wollte. Und bei Barbie muss ich sagen, das ist
Vorsicht, wieder so ein Vorsicht.
Wieso vorsichtig?
Nee, nicht vor, also ich sag nur,
weil ist das eine heilige politische Sache, die man nicht schlecht finden darf, oder was?
Nein, überhaupt nicht. Nein, aber der Film ist schon so politisch im Vorhinein aufgeladen.
Ist man dann, wenn man den aber nicht gut finden würde oder den Hype drum haben, ist man dann schon ein schwieriger Mensch.
Ich habe ihn gesehen. Der
Beobachtung gehört.
Ich habe ihn gesehen, pass auf, ich habe ihn gesehen. Ich habe hinterher folgende 4 Wörter aufgeschrieben. Nichts gefühlt, aber gut.
Ja, und ich glaube, das ist, was ich gesehen habe, ist, dass die Eröffnungsszene ja von Space Odyssey von Stanley Kubrick 1:1 übernommen ist mit dem Menschen, mit der Barbie. Deshalb ist es schon mal eine gute Huldigung. Ich habe auch von Freunden gehört, dass der ganz gut sein soll. Unterhaltsam. Der will halt sehr viel, der Film, und ob er das alles einhält, weiß ich nicht. Aber das ist dann auch wieder so ein Ding, wir gucken jetzt Barbie. Habt ihr was dagegen, wenn wir Barbie gucken? Seid ihr noch so in der alten Welt? Barbie ist fresh. Aber Barbie war für mich immer das Sinnbild des Patriarchats, wenn ich ehrlich bin. Das war für mich die gemachte Frau, nach der sich alle richten müssen. Wahrscheinlich wird der Film mir etwas Neues aufklären. Und
Aber das interessante Gedanke, das war nämlich für mich auch so. Nicht nur war das für mich
und Sinnbild, das wird der Film ändern.
Die Mädels, die früher Barbies hatten, das waren die, die von ihren Eltern schon super früh auf Binarität, du bist die Frau, du hast den Typen. Und es war auch immer Billo, immer plastikschick, immer Konsum. War ehrlich gesagt in meiner Sozialisation nicht assoziiert mit irgendwie einer niedrigeren Klasse oder irgendwas ärmeren Leuten, sondern es war einfach schweineteures Zeug. Das haben sich nur die leisten können, die Kohle ausgegeben haben wie scheiß Barbie. Und was ich total spannend finde, ist, dass diese politische Diskussion geschenkt, das finde ich wirklich spannend und so, das anhand Barbie aufzuziehen. Aber jetzt aus Barbie eine feministische Ikone zu machen oder gemacht zu haben, ist wirklich echt eine Leistung, weil bevor der Film rauskam, Barbie, ich glaube, wenn der Film nicht gekommen wäre, wäre Barbie irgendwann einfach verschwunden. Und niemand hätte sich daran, wie He-Man auch, und es, also keiner spielt damit. Und einfach das neu zu deuten, das fand ich kulturell irgendwie spannend, weil wirklich in meiner Kindheit, also Barbie, Hochzeit und so, war das never ever.
Du hast ihn aber gesehen, ja?
Ich habe ihn gesehen und ich habe nichts gefühlt. Ich habe beide Filme gesehen. Es war, man guckt sich das an, denkt so, wie so ein ganz langer Late-Night-Show-Beitrag eigentlich. Also ich verstehe die politische Aussage, die Filmreferenzen sind super, es ist echt ein fantastischer Cast und Dua Lipa und sind alle super. Ach,
die spielt auch mit die Rapperin? Ist sie eine Rapperin, Dua Lipa?
Nein, ist eine Sängerin, keine Rapperin. Aber das ist also Sängerin, ein toller Cast.
Ey, auch, da merke ich auch, dass ich zum Beispiel alt bin. Letztes Jahr hat die gespielt und dann habe ich so Videos gesehen, alle so Dua Lipa. Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt nicht einmal gewusst, wer das ist.
Kannst
so
du mich immer fragen? Ich weiß das immer alles. Ich bin da super am Puls.
Ich weiß, wo ich war.
Gebt einen Daumen nach oben. Lass eine Glocke
da. Gebt einen Daumen nach oben und gebt einen Smiley, ja?
Gebt einen Stern,
und,
Daumen nach oben, Glocke.
Und wie heißt nochmal, ich war auf dem Dogville-Festival. Vor 4 Jahren habe ich
da... Waren gar keine Hunde, ne, beim Dogville.
Nee, das war und vor vier Jahren habe ich da als Headliner gespielt. Und ich war da, weil mit José war ich da. Jorge, unser lieben Freund José, der auch da war.
Nee, und nicht unserem lieben Freund, deinem lieben Freund.
Und dann habe ich meine neuen lieben Freunde kennengelernt. Die ganzen Jungs von Discounter, die ganze Team war da am Start. Alle 22, 23 von Christian Ulm nicht, also entdeckt.
Christian
selber war nicht da, aber ich habe mit den Jungs wirklich das ist auch so Abende, wo ich dann denke, scheiße, ich will jetzt auch einfach, dass keiner darauf achtet, dass ich 49 bin und ihr 23.
War Nura auch mit dabei?
Nein, die war nicht da. Die musste bestimmt irgendwo spielen, bin ich mir relativ sicher. Aber es waren die ganzen, Zwillingsbrüder sind ja dabei. Oskar und Emil. Ist mir aufgefallen. Und auf einmal kamen noch ein paar Zwillingsbrüder. War ich umgeben von Zwillingen. Richtig gute Jungs, mit denen man richtig gut Party machen kann. Mit denen man aber auch so genau, weißt du, dieser Spirit. Du trinkst ein Bier, dann spinnst du wieder ein bisschen ab, erzählst so Brainstorm-mäßig was. Dann, also dieses Ding, was ich schon immer gut fand und was verloren geht, wenn du älter bist. Und irgendwie fand ich das sehr, sehr nett mit den ganzen Jungs, mit den ganzen Leuten. Oscar und wie sie alle hießen, abzuhängen und hab einen richtig guten Abend da gehabt, aber jetzt kommst du, dann habe ich gefragt, wer spielt denn heute hier noch? Und dann so, ja, hier spielen noch Girls in Silver, dann spielt noch DJ Mackie Mac hier und dann spielt noch der da und ich meine, ich bin ja eigentlich aktuell, aber ich kannte kaum einen Künstler auf dem Dogville. Da habe ich auch so gedacht, das kann doch nicht sein, dass so in 3-4 Jahren so auf einmal so ein Gap entsteht, wo du den Anschluss verlierst, aber diesen Gap, den habe ich erreicht, der ist passiert. Apropos Gap, Mind the Gap ist ein Punkrock-Magazin, was gerade seine Jubiläumsausgabe rausgebracht hat. Da ist ein Interview mit Diggen von Slime drin. Da ist ein Interview mit Olli Schulz drin. Da ist ein Interview mit anderen geilen Leuten noch drin. Mit vielen geilen Leuten kann man sich jetzt bestellen, Mind the Gap, ein gutes Punkrock-Magazin, das jetzt gerade, sage ich, eine Jubiläumsausgabe rausgebracht hat.
Also Barbie, ich würde sagen, wenn man seine Kinder oder wenn die Kinder einen einführen möchten in die Welt des Matriarchats oder des praktisch des praktizierten Feminismus ist das ein super Film und ich finde es super, ja, um das Thema einzuführen. Ich finde, es ist voll der Schulklassenfilm, da kann man super drüber diskutieren. Es ist ein wirklich politischer Film, aber es ist natürlich kein Film im klassischen Sinne. Ich finde, Kinofilm ist eigentlich immer, wenn man emotional gepackt ist und irgendwie rausgeht und nicht nur mit dem Kopf dabei war, sondern auch irgendwie denkt, man ist der Antagonist oder der Protagonist oder die Protagonistin oder die Antagonistin, man ist irgendwie in der Story mit drin. Und da hat mir Oppenheimer besser gefallen. Das war wirklich, fand ich echt gut, aber auch wahnsinnig lang. Denkt man immer so, ey, Christopher Nolan, hast du keinen Produzenten oder eine Produzentin, die mal sagt, ey, so ganz ehrlich, 3 Stunden, ne, ist ja okay, aber kannst du nicht auch 2,5 machen? Nein, ja, das geht nicht. Auf jeden Fall, ey, Christopher Nolan, ich sag dir, 1/2 Stunde, die du rausschneiden kannst, die niemand vermissen würde. Never ever.
Ich fand seinen letzten Film schon echt schwach und zerrend, diesen Tenant oder wie er hieß, den habe ich geguckt. Den fand ich schon, da war für mich schon ein bisschen so den Shark gejumpt, wo ich diesen Interstellar, das ist ja mein absoluter Lieblingsfilm von ihm. Der ist wirklich ein, also generell hat er so viele gute Filme gemacht. Aber die letzten beiden Filme, auch bei Oppenheimer, irgendwie zieht's mich nicht so richtig ins Kino. Ich warte ab, bis der dann.
Nee, ich hab das Kino wirklich. Ich hab das richtig embraced, so absichtlich bin ich reingelaufen, einfach um mir Medien mal wie so anders reinzudrücken. Ich habe lustigerweise keinen Bock zur Zeit, auf kleinen Geräten irgendwelche Filme zu gucken. Ich mach sogar den Fernseher an oder sowas, wenn ich einen Film gucken will. Früher habe ich im Bett gelegen, habe abends nochmal so einen Film geguckt, auf dem Handy oder so. Finde ich voll scheiße.
Ich guck irgendwie immer auf großem Gerät.
Guckst immer auf großem Gerät?
Ich guck immer auf großem.
Sag mal, Olli, ganz kurz mal, apropos großes Gerät. Wie ist eigentlich mit deiner Gerätesammlung zurzeit? Ich bin jetzt an der Motorsense dran. Ich habe mir eine Motorsense zugelegt. Ich bin am Motorsense den ganzen Tag. Was bei dir denn? Was machst du denn gerade?
Was? Alter, ich habe mir einen Kercher geholt.
Also Hochdruck oder
Hochdruckreiniger. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist das Allergeilste, wenn du damit über den Boden gehst und auf einmal werden die Steine sauber und dann gibt's noch so eine extra Flüssigkeit, die kannst du vorne in so ein extra Ventil noch machen.
Ja, du musst ein bisschen aufpassen, ja, wenn du in den Kercher reingehst, dass du da nicht das Holz mit kaputt machst.
Auf alle Fälle, ein Kercher ist richtig geil. Ja, ein Kercher ist für mich... ist mein Gerät des Sommers 2023.
Ich habe die Motorsense.
Hast du den schon benutzt?
Ich habe die Motorsense schon benutzt. Ich bin umgestiegen, also Benzinmotorsense war noch die Überlegung. Ich mache einfach in meiner Freizeit nebenbei ein bisschen körperliche Arbeit. Man kann mich auch buchen, wenn die Sendung wieder losgeht im April, nächsten Monat, nächste Woche geht's wieder los, am Freitag. Dann im Kölner Umland mache ich Wiesen und so. Ansonsten auch gerne in der Ferienzeit in Berlin oder auch in Norddeutschland. Ich mache gerne große Flächen mit der Motorsense platt. Und ich bin jetzt auf Elektro umgestiegen. Und ich finde es super, dass jetzt endlich mal die Elektrogerätehersteller auf den Trichter gekommen sind, nur ein Akkuset anzubieten. Ich will mir euch für jeden scheiß Rasenmäher und für alles immer andere Akkus. Was soll der Scheiß, Alter? Ja, da muss man immer die ganzen Akkus doppelt kaufen. Inzwischen ist das so, dass sie immerhin so kompatible Systeme haben. Dankeschön, große Elektrogerätehersteller.
Ja, ich muss jetzt los zur Arbeit und ich würde dich bitten, langsam mal die Abschlussmelodie anzumachen und
mir einen Gefallen. Das ist kein Problem, das war ich für dich, Olli.
Und einen Text noch vorzulesen. Ja. Ich weiß, Jan hat da so ein neues Gerät und hat diese Effekte, werden uns die nächsten Wochen hier noch richtig
lustig halten. Dieses Gerät ist Luxus, den ich verstehe.
Wir lesen uns noch ein Tier, das es geschafft hat, ohne Intro vor, weil es ist eine so traurige kleine Geschichte. Nee,
das mache ich nicht.
Okay, dann mach das Intro.
Tuffy der Elefant. Charlie der Affe. Kommissar Rex.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Knut der Eisbär.
Tiere, die es geschafft haben.
Flipper der Fisch.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Alle Hunde namens Beethoven.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Whoa. Tja, und dieses Tier ist ein so trauriges Tier, finde ich. Und ich weiß, wir müssen nur mal ganz kurz, was Jan immer betonen muss. Jan empfindet leider gar nichts für Tiere. Tiere sind für ihn leider
Appetit,
überhaupt nicht.
Finde ich für Tiere. Appetit und Tiere, Lust, es lecker zuzubereiten.
Aber nichtsdestotrotz kann er ab und zu über seinen Schatten springen und liest uns zum Ende der ersten Sendung nach der Sommerpause nochmal die Geschichte des 52-Hertz-Wals vor.
Ja, wo ist denn die Geschichte?
Ich hab dir gerade eine E-Mail geschickt. Ich hab dir keine E-Mail geschickt. Ich hab's an jemand anders geschickt. Hier ist die Geschichte.
Wenn ihr jetzt irgendeine E-Mail von Olli Schulz mit einem Wal bekommen habt, dann war nicht für euch. Aber ich würde gerne wissen, an wen du es dann geschickt hast. Okay. Hier kommt der 52-Hertz-Wal.
Mach euch die Klaviermusik doch bitte an im Hintergrund.
Gerne. Der 52-Hertz-Wal ist ein individueller Wal, der als einziger auf einer für ihn charakteristischen Frequenz von 52 Hertz singt. Was? Auf deinem neuen Album, oder was? Ja, Moses, Olli, die Platte ist fast fertig, der Wal muss noch kommen für die 42 Hertz Frequenz.
Mach mal weiter.
Okay. Dadurch also dass er auf der 52 Hertz Frequenz singt, kann er nicht mit anderen Walen kommunizieren und bewegt sich unabhängig von. Was ist denn das? Man bezeichnet ihn daher auch als den einsamsten Wal der Welt. Was? Die Spezies dieses Wals ist unbekannt. Aufgrund seiner Wanderungen wird er in der Verwandtschaft von Blau- oder Finnwalen vermutet, die auf viel tieferen Frequenzen singen.
Besonders. Wir machen mal ein bisschen weiter, das ist wirklich interessant.
Die Tonsignatur ist die eines Wales, aber auf der ungewöhnlichen Frequenz mit 52 Hertz ist sie nur geringfügig höher als der tiefste Ton einer Tuba. Die Klangfolge dieses 52 Hertz Wals ist aber nicht die eines Blau- oder Finnwals, sie ist kürzer und häufiger, sowie auf einer höheren Frequenz. Blauwale singen normalerweise mit 15 bis 20 Hertz, Finnwale im Bereich um 20 Hertz. Wissenschaftler der Woods Hole Oceanographic Institution waren nicht in der Lage, das Tier zu identifizieren. Sie spekulieren, dass es sich um ein körperbehindertes Tier oder eine Hybride zwischen einem Blau- und Wal und einer anderen Art handelt. Die Stimme dieses Tieres wurde seit 92 etwas tiefer, was darauf hindeutet, dass es gewachsen ist. Die Tatsache, dass es so lange zu beobachten war und weiter gewachsen ist, weist auf gute Gesundheit hin. Dennoch bleibt dieser Wal ein Einzelfall, da nur ein Tier pro Saison mit so einer Stimme geordnet wurde.
Eine echte Laune der Natur.
Geht, also ich finde das also eine wirklich. Es ist irgendwo halten irgendwelche Forscher Mikrofone ins Wasser vor und der Westküste
hören die Stimme
der USA
den, seit 92, ja.
Seit 1992 und es gibt einen Wal, der als einziger auf 52 Hertz singt.
Ich finde das irgendwie eine ganz berührende, traurige Geschichte auch tatsächlich. Der Wal wurde von einem Team, der, ja, hier steht es hier unten noch alles. Sein Rufzeichen wurde 1989 und dann wieder 1990 und 91 aufgezeichnet. Ich weiß gar nicht, wie alt Wale noch leben, aber
teilweise
werden. Aber
150, 200 Jahre. Das ist ja unglaublich. Es gibt da draußen einen Wal, den noch nie einer gesehen hat, der singt auf 52 Hertz. Kann auch sein, dass er einfach Schnupfen hat oder eine große Nase vielleicht.
Oder er macht das extra, um die Leute, die Forscher zu verarschen.
Und die Forscher in seine...
Setzt sich immer so eine Tröde auf die Nase, um, damit es jetzt anders komisch klingt.
Karneval.
Aber geht's euch nicht manchmal auch genauso wie dem 52-Hertz-Wal? Denkt man nicht manchmal auch, man spielt auf seiner ganz eigenen Frequenz? Und auch für die Leute, die dieses Gefühl in sich tragen und sich manchmal von allem irgendwie missverstanden fühlen oder abseits von all dieser Masse an Menschen, die alle in einer Tonlage singen, der sich da irgendwie so fühlt, der ist hier herzlich willkommen bei unserem Podcast bei Fest und Flauschig.
Wir sind die Sendung der 52-Hertz-Wale. Wir selbst sind zwei 52-Hertz-Wale. Man hört uns zwar...
Die sich gefunden haben.
Man versteht uns nicht und man kann nicht nachvollziehen, wie das eigentlich sein kann. Dass wir so lange schon singen. Und wo wir eigentlich sind, weiß auch keiner so genau. Also intellektuell, das ist auch wechselnd ständig, von Saison zu Saison. Das war Fest und Flauschig, die erste Ausgabe hier am 27. August. Wir sind wieder zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich.
Schön, dass ihr da seid.
Oh
genau.
Gott, ich bin froh. Es wird wieder therapeutisch. Ich habe gestern super lang gearbeitet. Die Sendung geht auch wieder los nächste Woche. Die Mühle geht wieder los. Ratta, ratta, ratta. Das Mehl wird wieder gemahlen, ne?
Alles, was beim Neo-Magazin erfahrt, alle
ZDF-Magazin Royal seit Jahren, Mann.
Alle Hintergrundinformationen erfahrt ihr in dem neuen Podcast, den Jan jetzt bald mit El Holzo macht, wo sie nur reden über die Fernsehsendung und allem, was drumherum gehört.
Ja, und das über unsere Lieblingssportarten. Und wir, das wird dann so erfolgreich, dass unsere Podcast-Partner eines Tages eifersüchtig werden.
Genau.
Und dass wir uns dann trennen. So, das, so wird's nämlich
dass wir
sein.
Uns dann irgendwann trennen. Ach, aber bis dahin wird Vera in Weht noch einen Podcast, oder wie sie heißt, heißt sie Vera in Weht oder
Vera in Wehen, wo sie irgendwie...
Vera in Wentorf.
Schau mal, ich muss mal kurz die Musik ausmachen, weil das faszinierend, Vera in Wehen ist inzwischen, ich weiß nicht, ob sie es absichtlich macht, aber sie ist im Grunde genommen auf einem Niveau der Leute angekommen, die sie jahrelang verarscht hat. Also immer, wenn ich Videos von der sehe, denke ich, ey, die ist doch nicht ganz knusper. Immer so in die Kamera rein und irgendwie ist sie am Joggen und macht irgendwie komische Geräusche. Sieht alles immer ein bisschen aus wie die Kandidatin bei Schwiegertochter gesucht, selber, was Vera in Wehen.
Das kann sein, aber sie macht bald einen neuen Podcast, der heißt Bitte melde dich nicht, wo zerstrittene Podcast-Paare sich wieder finden und nochmal eine Sendung machen. Ey, hier, die beiden von früher, die will ich nochmal zusammenhören. Und da kommt Vera und versucht die nochmal miteinander
zu bringen. Ich habe übrigens während dieser Sendung, falls ihr gewundert habt, warum euch gewundert habt, warum es klickt im Hintergrund, ich habe mir während dieser Sendung drei Immobilien zusammengekauft. Das ist mein Lebenstraum. Die habe ich innerhalb dieser Folge hier mir komplett erfüllt. Ich kann jetzt eigentlich
und wenn ihr euch gewundert habt, warum es bei mir auch geklickt hat, ich habe mir die Fußnägel geschnitten während der Sendung. Also so macht jeder das.
Um dir eines Tages daraus drei Immobilien zu bauen.
Um mir daraus drei Immobilien zu kaufen. Genau. Auf eBay findet ihr meine Fußnägel in kleinen Säckchen, 50 Gramm Packung. Meldet euch, ja? Ich brauche das Haus. So, Jan, wir müssen raus hier. Ich muss jetzt echt weitermachen.
Das war
Fest und Flauschig. Wir hören uns Mittwoch schon wieder.
Mittwoch bei der kleinen, großen Mittwochsausgabe. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.